Herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung an diesem Abend, der noch nicht so genau weiß, ob der Winter eigentlich immer noch kommt oder schon vorbei ist. Es freut mich sehr, Hans Widmer und PM oder PM und Hans Widmer hier begrüßen zu dürfen. Ich sage zu Hans Widmer, sage ich nicht viel. Er ist in Ostschweiz aufgewachsen, studiert, dann schon politisch engagiert, früh und dann als Englischlehrer gearbeitet.
Gerade da drüben oder da vorne, ja.
In Oerlikon?
Ja.
Dann kannst du nachher noch ein bisschen über die Geschichte Oerlikons erzählen. Oder? Aus einem marxistisch-anarchistischen Standpunkt, wie sich Oerlikons entwickelt haben. Nein, gut, also das ist das zu Hans Widmer und jetzt zu PM. Ich habe hier ein bisschen was zusammengestellt von Büchern und ihr seht schon, das ist unglaublich, was sich da angesammelt hat. 1980 ist ein Weltgeist und ein Superstar eingeflogen in die unvorbereitete Schweiz, aber auch im deutschsprachigen Raum. Und da hat PM geschildert, wie der Marx um die Erde kreist und sich überlegt, was da wohl aus seinen Theorien in der Praxis geworden ist.
Meine anarchistischen Freunde muss ich immer enttäuschen. Da sitzt ein alter, verknöcherter Marxist. Ja, kann man nichts mehr machen.
Das hat sich dann in einer späteren Ausgabe...
Aber das hast du auch. Das hast du auch. Entschuldigung.
Natürlich. Mit den besten Wünschen Hans, möchte ich also schon noch darauf hinweisen.
Ja, genau.
Das ist dann die Ausgabe, die wirklich an die marxistische Tradition
und zwar anschließt. In der Druckerei gedruckt, wo diese blauen Bände gedruckt wurden, weil die DDR wurde ja dann abgewickelt.
Ja.
Die Druckerei gab es noch und die suchten noch Aufträge und da kam das gerade recht. Und sie hatten es noch eingerichtet, oder, den ganzen Apparat auf diese Marx-Bände und das,
ja, ja, der Interdruck.
Es riecht auch, also es nicht, riecht noch nach DDR. Ja,
ja. Ah, okay, gut, ich habe schon gedacht von 1880, das hat mich jetzt noch ein bisschen überrascht.
Ja, es riecht noch so wie die blauen Bände, oder die riecht man ja hauptsächlich und
ja,
dann liest man sie.
Jedenfalls, das war das erste Buch und dann kam sehr schnell Bolo Bolo und das war jetzt so etwas Praktisches. Also da ging es darum, neue Wohnformen und Lebensformen zu entwickeln. Das war eigentlich in dem Sinne so der Beginn von PM als Urbanist. Ich bin auch ganz stolz, ich habe also...
Aber es gibt noch drei weitere Versionen.
Ja. Das sind die alten. Das ist die erste.
Das ist noch fotokopiert
eben genau,
und eigenhändig zusammengeheftet.
Ja, immerhin. Das Heften ist schon eine weitergehende Technologie. Ich habe drei Versionen und ihr hört, das ist also nur die Hälfte. Und es ist eben generell so, der PM oder der Hans, der schreibt so viel, der schreibt so schnell, der schreibt schneller, als dass ich lesen kann. Ich habe hier etwa 15 bis 20 Bücher und du hast mir gesagt, es gibt etwa noch 10 bis 12 mehr. Also es ist wirklich eine Produktion, die unglaublich ist. Und zwar ist es einerseits eher so ein bisschen theoretisch, wobei, muss natürlich sagen, das Theoretische ist immer sehr stark umgesetzt in Praxen. Es wird dann sozusagen gezeigt, was aus der Theorie werden könnte. Das sind aber doch, man kann sagen, so vom Stil her oder vom Genre her, ist es mehr ein theoretisches Auseinandersetzen. Und dann gibt es andere, die eher ins Belletristische hinein...
Das ist das theoretischste Buch, das ich je geschrieben habe.
Ja, deswegen habe ich so eine lange Widmung gekriegt, damit ich es auch wirklich verstehe. Ja, das
ja, genau. Ja, es ist schwierig zu verstehen.
Ja, eben. Siehst du, ich habe es gelesen und habe keine Anmerkungen dazu gemacht.
Aber du bist der Einzige, der das je gelesen hat.
Würde ich jetzt auch nicht so weit gehen, das zu behaupten. Aber jedenfalls.
Hat jemand hier noch das Akiva-Buch gelesen im Saal? Eben. Das liest niemand.
Es ist jetzt auch nicht eine ganz repräsentative Umfrage.
Ja, gut.
Würde ich
ja
mal sagen.
Ja, also.
Ja, na gut, also. Nichts gegen
inzwischen
das.
Inzwischen habe ich das Gefühl, es ist ziemlich repräsentativ.
Oder vielleicht doch etwas gegen das Publikum.
Wenn ich die Hälfte der Leute kenne, dann ist das sehr repräsentativ.
Ich muss gestehen, ich habe aber ein bisschen den Überblick verloren. Aber beispielsweise das. Das ist eher belletristisch, oder nicht? Auch nicht. Ja gut, also ich meine, was heißt schon belletristisch?
Da kommt das ganz was anderes. Das spekulativ würde ich das bezeichnen.
Okay, gut. Also dann haben wir schon theoretisch, belletristisch, spekulativ. Und dann haben wir noch, was war das schöne Wort, das wir entworfen haben? Utoptimistisch.
Ja, genau. Aber das habe ich nur versucht, weil du einen Druckfehler gemacht hast, zu retten.
ich mache keine Druckfehler. Ich entdecke
nur Druckfehler. Er hat utoptisch gesagt, dann sage ich, ja, das ist ja auch optisch auf eine Weise, oder?
Ja, ja, es sind natürlich verschiedene, also sozusagen drei, oder? Das Utopische, das Optische und das Optimistische. Das ist wirklich eine unglaubliche Verdichtung und Verknüpfung.
Oder? Ja, das hat mich dann gar nicht so weit.
Es ist mehr überdeterminiert.
Man muss wissen, Stefan war etwa 10 Jahre lang mein Nachbar, oder? Also ja. Gleichen Haus, schräg gegen unten oder so oben.
Schräg vis-à-vis vom Frauenzentrum.
Genau.
Und da schließe ich gleich an, diejenigen, die das nicht wissen, wir bestehen ja aus zwei Bibliotheken und das ist die Bibliothek, die ehemalige Bibliothek des Frauenzentrums, des Zürcher Frauenzentrums. Also die war dort im zweiten Stock und dann musste die raus und ist dann zwischengelagert worden, ist jetzt hier wieder öffentlich gemacht worden. Und die andere Seite hier der Bibliothek, die kommt, stammt aus dem Widerspruch. Auch eine marxistische, aus einer marxistischen Tradition.
Tatsächlich, ja, ich habe auch schon mal für Widerspruch auch, diverse Artikel geschrieben.
Du hast gelegentlich für den Widerspruch geschrieben, ja, stimmt. Okay, gut, ich erlaube mir nur noch zwei Dinge. Ich habe den Hans immer wahnsinnig bewundert, ich war auch immer eingeschüchtert von ihm.
Aber tatsächlich, erst jetzt sagst du mir das.
Ja, weißt du, solche Dinge, die verschließt man im Inneren, im tiefsten Inneren. Gut. Es hat Psychoanalytikerinnen hier unter uns. Ich weiß nicht, wie die das jetzt bewerten werden. Aber jedenfalls, also bei mir ist es schon so, dass ich solche Probleme und Kränkungen eher hier
habe. Das kann doch nicht sein. Ich habe dich nie gekränkt. Wisst ihr nicht wie?
Nein, die Kränkung besteht, das ist natürlich eine intellektuelle Kränkung, dass ich dich nicht verstehe. Das ist natürlich.
Das stimmt ja gar nicht, du bist ja der Einzige, der mich versteht.
Ja. Also gut, ich wollte nur sagen, eben, dass ich habe versucht, dich zu verstehen. Und ich habe mir dann erlaubt, mal zwei Dinge zu machen, zwei größere Artikel. Einen beim Tagesanzeiger und du hast mal einen Reiseführer geschrieben.
Amberland heißt er.
Also dort liegt das Amberland. Und das sagen ein Reiseführer in eine alternative Gesellschaft. Und ich habe dann im Tagesanzeiger, damals gab es das noch, so eine Doppelseite hinten gemacht, wo ich versucht habe, das umzusetzen. Also ich bin davon ausgegangen, dass diese Insel tatsächlich existiert und dann reist ein Paar touristisch dorthin und wie das dann aussieht.
Das war gut.
Das war gut, ja. Danke. Ja. Habe ich auch gefunden.
Und dann das ist schon wieder länger her.
Ist länger her, ist etwa 30 Jahre.
Aber eine Doppelseite im Tagesanzeiger zu bekommen, ist nicht so einfach.
Nicht so einfach, nein, das stimmt. Ja. Wobei, man muss gleich noch anfügen, damals hat man auch noch mehr Geld dafür gekriegt.
Ja,
das ist auch ein Zeichen des
Muss man jetzt bezahlen, wenn man abgedruckt ist. Ja.
Gut, und dann habe ich nochmals was versucht, und das ist auch schon 10 Jahre her, da habe ich es in der WOTS gemacht.
Ja.
Da habe ich mich erinnern, ja. Dann auch versucht umzusetzen, da ist dann mehr regional, wie Zürich, wie vor allem die Agglomeration, damals war das Thema so ein bisschen die Agglomeration, wie man die umbauen könnte, sowohl urbanistisch wie auch politisch, was das heißen könnte. Dann habe ich dann einen Artikel dazu geschrieben, Stille Tage in den Zürcher Auen, gemütlich flanieren, aus der Zürcher Landschaft nach Zürich West und wieder zurück und sich dabei gelegentlich wundern. Weil wundern tut man sich, weil sich eben sehr viel verändert hat, nach den Vorstellungen von PM.
Und aber nicht in Zürich West, nicht nach meinen Vorstellungen.
Nein. Nicht realistisch, sondern belletristisch in dem Sinne. Also ich wandere durch die Auen, die sich schon verändert haben. Und der Artikel ist vor allem auf begeisterte Zustimmung gestoßen bei unserer Landwirtschaftsredaktorin bei der WOTS, weil ich davon gesprochen habe, dass man sehr viel Pastinaken essen muss. Also das gab, also für mich war es eher ein Müssen und sie hat gefunden, das sei also eine ganz tolle Empfehlung. Dass man Pastinaken, die man vor dem eigenen...
Ich kenne sie.
Ja, eben. Du weißt, wer gemeint.
Das war ein Kampf mit diese Pastinaken. Ich war ja mal auch noch Gründungsmitglied von Orto Loco, oder? Und dann, das war ja toll, dann gab es eine GV und das Hauptaktandum war der Anbauplan für nächstes Jahr, oder? Und das wurde dann auf einem riesigen Packpapier, dann kannst du so viele Zucchetti, so viele Tomaten, so. Und dann hat jemand gesagt, und Pastinaken, oder? Und das einzige Mal, dass ich dachte, nein, keine Pastinaken. Und die haben so viele Pastinaken angebaut, die hat dann niemand gegessen.
Das Thema Pastinaken entspricht eigentlich dem, was man früher vielleicht verhandelt hat unter Nebenwiderspruch und Hauptwiderspruch. In der Größe
noch. Nein, aber es war eine Erfahrung in demokratischer Massenplanung.
Okay.
Und das geht. Ja. Nur geht es dann nicht so, wie man will. Ja.
Markus.
Wann?
Pastinaken.
Vor 10 Jahren etwa.
Aha, ja, das stimmt. Ja, ja. Und sagt jetzt, das sei vor 30 Jahren.
Nein, es ist also Otto Loco wurde vor 10 Jahren gegründet oder 11. Und das war, die Idee war eben, dass wir selber bestimmen, was wir anbauen und dann aber auch auf den Acker mussten natürlich. Ja. Beliefert immer noch 200 Haushaltungen mit Gemüse, oder? Mhm. Ja, das gibt es noch. Also gibt es noch, es gibt es ja, wirklich ja, fest. Also
ich bin auch in so einer Genossenschaft,
ein Seba. Eben, da gibt es auch solche, ja. Es gibt viele jetzt inzwischen.
Ich auch auf den Acker im Sommer, wenn es schön ist.
Ist das das mit dem Gemüse, oder? Das,
ja, genau.
Genau, mehr als Gemüse. Mehr als Gemüse. Ja, genau, aber keine passt in Acker. Auch.
Also, wir haben vor allem Petersilienwurz.
Die habe ich gern.
Ja,
aber das ist ja nicht das Thema.
Jetzt. Ja, gut, aber das hängt davon ab, wie man die Pasta nachher zubereitet. Also, man kann die schlimmsten Dinge kann man bei
Die Engländer können es mit viel Zwiebeln und zu einem Yorkshire-Pudding.
Nein, das doch. Stimmt. Ja, also, okay, wir sind eigentlich schon mitten im Thema. Ich höre auf und erteile dir das Wort.
Ja, gut. Also. Guten Abend, es freut mich sehr, viele bekannte und unbekannte Gesichter zu sehen. Ich habe jetzt gedacht, der Abend ist nicht strukturierbar in dem Sinn, oder? Habt ihr schon gemerkt? Ich würde sagen, ich mache es so. Stellt euch vor, ihr seid Buchhändler und ich müsste euch meine Bücher verkaufen. Ich bin der Vertreter des Verlags oder mehrerer Verlage und müsste euch meine Bücher verkaufen. Ich stelle euch eine Reihe von Büchern vor. Und dann bleiben wir dann irgendwelchen Themen hängen und ich warte dann auf diese bohrenden Fragen, die da kommen und dann unterhalten wir uns. Und es gibt dann auch ein aktuelles Thema, das ich da nicht verpassen möchte, ihr seht dann, welches es ist. Aber jetzt, als ich da auf dem Weg war, ist mir etwas eingefallen, wir haben ja eine Situation in Europa, beziehungsweise am östlichen Rand, oder? Und dafür müsste ich das Buch haben, da, das Gesicht des Hasen. Hast du das? Ja, genau, da ist es. Genau, und da habe ich gedacht, ich mache es jetzt doch so, dass ich was vorlese. Das Buch ist auch eines, das ich euch jetzt nicht andrehen muss, das ist auch ein Roman, das ist relativ belletristisch, auch etwa 2-3 Jahre alt schon, oder ich muss mal sagen, etwas älter. Ja, es ist wichtig, dass es alt ist. Muss ich mal schauen. 2019, so alt ist es doch nicht. Und das Buch handelt von, ich muss es nicht erzählen, auch gut, erzählen wäre schön, ein Paar in Nordengland, in einem Landgasthaus, wo es seltsam spuckt, das hat dann Schlösser und solche komische Geschichten. Und mysteriöse Gäste, die immer hinten sitzen und wo man dann schaut, dann, was für eine Haut haben sie und denkt, kein Mensch hat so eine Haut, die sind so clean. Das sind natürlich dann schon die Außerirdischen, oder? Am Schluss, die Außerirdischen, die verlassen die Erde, weil sie sind enttäuscht, das hat nichts funktioniert, was sie da machen wollten. Ähnlich wie Marx. Er hat ja uns auch verlassen. Aber und dann hat er aber den zwei, einem Paar, einer frustrierten englischen Lateinlehrerin und einem Buchhalter eines englischen AKWs, der mit seinem gewissen Rang, kann ich Buchhalter sein eines AKWs? Und sie waren beides auf dem Absprung. Man muss sich die vorstellen, sie sind etwa um die 50, also jünger als viele hier und als ich sowieso. Und die bekommen dann von den Außerirdischen eine elektronische Ausrüstung, so Laptops, wo sie alle Codes der Welt noch knacken können. Das heißt, sie sind unermesslich reich, das ist schon klar. Weil die können ja alle Bitcoins und alles, ist bei dir kein Problem. Sie können auch alle Codes von allen, wo auch immer ein Videoapparat steht, da kommen sie auch rein. Also sie können auch zum Beispiel in die Innereien des Kremls, können sie hineinschauen und schauen, was wird da diskutiert. Und das möchte ich euch vorlesen, was da im Kreml diskutiert wurde, 2019. Also die beiden, das Paar will wissen, was die Amerikaner im Sinn haben, also der amerikanische Präsident, der hieß damals Jerry, so und so. Und der russische Präsident, den gab es ja auch noch. Und dann die beiden wollen da hineinhorchen, was die diskutieren mit ihren Geheimdienstchefs. Und dann sagt der Computer, der hat so eine Art Avatar, oder? Also, sprach Burton, der amerikanische Präsident schläft noch. Das ist ja ziemlich typisch für den Gegenwärtigen. Oder? Aber der Russische ist wach und konferiert gerade mit seinem Geheimdienstchef. Sollen wir da mal mithorchen? Würden wir alle gerne. Nur zu, antwortete Sandhurst, so heißt die eine Person, wenn es eine Übersetzung gibt. Alles klar, sagt der Computer, der kann das, oder? Der kann ja jetzt alles. Das Bild zeigte das pompöse Büro des russischen Präsidenten, der in einer voluminösen roten Plüschpolstergruppe mit seinem Geheimdienstchef zusammensaß. Inzwischen blieb Burton, das ist der Computer, in einer Blase links oben im Bild vorhanden und kommentierte. Es ging darum, wie man mit gezielten, aber möglichst risikofreien Provokationen noch halbwegs demokratische Regierungen in Verlegenheit bringen könnte. 2019 oder so. Wenn der Westen paralysiert ist, haben wir freie Hand, meinte der Geheimdienstchef. Der russische Präsident lachte. Da gibt es nicht mehr viel zu paralysieren, es ist das letzte Aufgebot. Wenn wir diese notdürftigen Koalitionen gesprengt haben, dann kippen die Systeme. Die osteuropäischen Regimes schwenken schon wieder zu uns um. Die Beziehungen mit nationalistischen Parteien in ganz Europa sind exzellent, links wie rechts. Und wie sieht es mit den Ereignissen in Omsk, Ufa und Wladimir aus, fragte der Präsident. Es dringt nur weniges in die Medien, sagte der Geheimdienstchef. Wir werden alles unter Kontrolle halten können. Diese Bewegungen sind nicht gefährlich. Die Leute machen Striptease auf öffentlichen Plätzen, werfen Kleider auf die Straße. Nichts von Bedeutung. Wir haben die Anführer verhaftet und wieder angezogen. Das sagst du immer. Ich sage, wir sitzen auf einem Vulkan. Ich weiß, was in den Köpfen der Leute vor sich geht. Es gibt keine politische Opposition mehr, nur noch die große Verwirrung, die wir natürlich kräftig fördern. Du bist in alten Mustern gefangen. Du siehst nicht, wie alles ins Rutschen gerät, sagt der Präsident. In was für ein Rutschen, Boris? Der Geheimdienstchef wirkte nun ziemlich irritiert. Er fürchtete wohl um seinen Posten. Es ist noch unterschwellig. Die Leute fühlen sich um ihr Leben betrogen, womit sie selbstverständlich recht haben. Das ist ein Scheißsystem. Bei uns genauso im Westen ist ja das Gleiche. Klar, das brauchst du mir nicht zu sagen. Darum brauchen wir die Bedrohung aus dem Westen, die Stärkung des nationalen Gefühls. Den Neorussizismus, rief der Präsident lachend aus und fuhr fort. Kein Schwein glaubt wirklich an eine Bedrohung aus dem Westen. Geschweige denn an den Neorussizismus. Wir sind selbst nicht mehr als eine schlechte Kopie des Westens, kombiniert mit einem provinziellen Minderwertigkeitskomplex. Ganz Asien ist nur eine fade Kopie des Westens, die sich selbst dafür hasst. Dann kommt der Geheimdienstchef. Mit Westen meinst du wohl den alten Westen? Aufklärung, Wissenschaft, Demokratie, Partizipation und solche Sachen. Ja, der alte Westen ist noch nicht ganz tot. Es gibt beunruhigende Berichte über Bewegungen auch dort, ganz ähnlich den unseren. Ach, aber auch im Westen glaubt niemand mehr an den Westen. Viel weniger als wir, sagt Boris. Wir sind wahrscheinlich die letzten Provinzler, die noch an den Westen glauben. Etwas ganz anderes, Unheimliches entwickelt sich. Eine weltweite Verschwörung, fragt der Geheimdienst. Der Unsinn, davon wüsstest du als Erster. Die einzige Verschwörung, die es gibt, ist unsere internationale der Angst vor uns selbst. Wir haben Angst, die Kontrolle zu verlieren. Jerry genauso wie ich oder Cheng. Aber dagegen tun wir etwas. Wir brauchen dringend 2-3 neue Krisenherde. Ja, Krisenherde. Während wir Krisen bekämpfen, kommen die Leute nicht zu sich und nicht auf dumme Ideen. Wie wäre es mit Osteuropa? Oder sollen wir Kasachstan heim ins Reich holen? Langweilig. Ich denke eher an die USA selbst. Die sind reif. Aha, meinte der Geheimdienstchef. Das Endspiel, riskant. Nicht mehr. Wir haben nun ein paar Assets tief drin. Also das war 2019. Irgendwie ist mir das wieder eingefallen und dachte ich, ja, was ist der Grund für diesen Krieg? Ja, eben, dass die Bevölkerung dieser nordöstlichen Territorien nicht mehr so richtig mitmacht. Also die sind irgendwie nicht fassbar. Vor allem nicht für die. Und das macht dann die zuständig sind für diese Abteilung des globalen Kapitalismus, ein bisschen nervös. Und das war jetzt eben ein Approach für diese Geschichte. Das war jetzt der Einstieg. Jetzt möchte ich euch ein paar Sachen näher bringen. Ich glaube immer, wir gehören zu dem, worüber diese Leute beunruhigt sind, ein bisschen, hoffe ich. Ja. Wobei, also, wir sind ja selbst nicht so über uns selbst beunruhigt, also man muss vor uns keine Angst haben. Du hast mal gesagt, wir sind die kleinen Mäuschen, die manchmal dem globalen Kapitalismus auf den Käse scheißen. Oder? Also mehr passiert
was. Sicher nicht gesagt.
Aber so ähnlich. der Zugang ist jetzt da. Ich gehe jetzt mal historisch vor. Also es gab mal eine Gruppe, die heißt Neustadt Schweiz, zu der gehöre ich seit etwa 12 Jahren. Die gibt es auch immer noch. Aber wir sind ja nur eine Studiengruppe von etwa 5 bis 12 Leuten, je nachdem, um was es gerade geht. Und treffen uns 2-3 Mal im Jahr und haben ausgehend von dem, was, kann man schon sagen, was in Zürich so passiert ist in den letzten 20, 30 Jahren, es geht noch zurück auf die Space Wars in den 80er Jahren, also wo es darum ging, wer bestimmt, was in einer Stadt passiert. Wir wissen es ja genau, klar, oder? Also die Banken, die Immobilienkonzerne und Versicherungen, also die bauen ja das Zeug und die Stadt macht dann so mit, so halbherzig und manchmal versucht sie etwas zu korrigieren, wenn es geht, aber mehr passiert ja nicht. Und damals sagt ja, es hat gar keinen Sinn mehr und das ist jetzt mein wichtigster Approach, zu kritisieren, was passiert. Erstens mal wissen wir es alle ungefähr. Es geht nur noch darum, herauszufinden, was wir wollen. Nur noch. Und ob wir das dann kriegen, das wissen wir ja nicht. Aber es ist ein Teil des Prozesses, der vielleicht auch indirekt zu einer Kritik führt. Man sagt, ja, wenn das nicht das ist, was wir wollen, dann müssen wir herausfinden, was daran falsch ist. Also wir kehren den Spieß um von der Kritik in wilde Spekulation. Alles ist erlaubt, man kann sich alles denken, kann sich alles ausdenken und dann in der Praxis suchen, wo man dann plötzlich, wenn man quasi eine Fantasiewelt entwickelt, so wie du jetzt zum Teil das auch mitgemacht hast, dann sieht man Berührungspunkte mit dem, was los ist. Und plötzlich gibt es Gelegenheiten, die man sonst nicht sehen würde. Zum Beispiel jetzt Kraftwerk 1, das kennt ihr noch in den 90er Jahren, die Diskussion war, was passiert mit diesen, also die Industrie verlässt die Schweiz. Geht Richtung, ja, wo war das genau? Also nicht, Japan war schon weg, aber China, Vietnam, Bangladesch, da ging einfach weg. Und dann gab es zuerst mal in der Schweiz nach dem Zweiten Weltkrieg eine happige Arbeitslosigkeit, Anfang der 90er Jahre, und noch eine Immobilienkrise, weil zu viel Land plötzlich auf dem Markt war, weil das war ja leer. Oder? Und dann hat man sich gefragt, und das waren ja viele in Zürich, also vor allem die Gruppe Städtebau damals noch, und wie hieß die noch? Center for Applied Urbanistics von Christian Schmid, kennen wir immer noch, hat jetzt auch ein ganz dickes Buch geschrieben, hätte man auch vorstellen können, über Henri Lefebvre, aber das mache ich jetzt nicht. Und wir waren ja eine Gruppe mit Christian Schmid, Andreas Hofer und all die anderen und haben da nur gehirnt und gesagt, was macht man jetzt mit diesen Arealen? Oder? Also, und wie können wir neue Formen von Arbeit finden, damit die Arbeitslosigkeit weggeht und solche Überlegungen. Und dann kam der Moment, wo man hätte jammern können darüber, dass die Industrie geht. Und so. Was soll man da? Man weiß ja, wie der globale Kapitalismus funktioniert. Die geht dorthin, wo die Löhne am niedrigsten sind und die ökologischen Vorgaben am einfachsten und die Regierungen am nettesten. Oder? Es geht einfach darum, dass die Kosten gesenkt werden. Dort fließt das Kapital hin. Man hat noch Häuser besetzt, um zu protestieren gegen diese Entwicklung. Es war nicht so, dass die Leute, die damals Häuser besetzt haben, dringendst eine Wohnung gebraucht hätten. Ein paar schon. Aber andere haben die Häuser besetzt aus urbanistischen Gründen. Am Stauffacher ging es darum zu verhindern, dass dort eine Stadtentwicklung durchmarschieren konnte, die man nicht wollte. Und nicht primär darum, dass man jetzt dort billig wohnen konnte. Man hat eine andere Wohnung gefunden. Das war damals noch gar nicht so schwierig übrigens. Ich hatte aber vorher schon, wie du sagst, solche komischen Büchlein geschrieben und plötzlich haben wir einen Kontakt gefunden. Also diese Städtebewegung und Polo Polo haben gesagt, jetzt machen wir etwas völlig anderes. Und dann haben wir plötzlich gesehen, dass wenn man sowas machen will, braucht man Platz, oder? Und dann ist der Platz plötzlich da. Also zum Beispiel im Kreis 5. Und dann macht man plötzlich Vorschläge für diesen Platz. Und dann ist man plötzlich in Verhandlungen mit Banken, um das zu finanzieren, was man da machen will. Und dann steht plötzlich etwas da. Und das ist so der Mechanismus, da dachte ich, ja, wir haben genug Know-how, also viele da im Saal, um einen Bau zu finanzieren. Aber es geht ja darum, den Leuten, die Leute darauf aufzustacheln oder sie zu verlocken, etwas Neues in diesem Bau zu machen. Bauen, das können wir inzwischen, also ich nicht, also, aber die Leute, viele Leute, die ich kenne, Architekten kenne ich ja bis zum Abwinken, oder? Und aus der Genossenschaftsszene kennt man sich ja auch. Man weiß, wie man eine Genossenschaft finanziert, muss man gar nicht mehr darüber reden. Wenn man mal was will und man hat eine Idee, dann geht das auch. Weil dann kommen ja die Leute, die was anderes machen wollen. Aber die muss man ja zuerst anders erreicht haben. Man kann nicht sagen, wenn ihr kommt, habt ihr eine viel schönere Wohnung als vorher. Das sagt man, die Genossenschaften sagen das ja immer noch. Dann seid ihr zufrieden und für den Rest des Lebens müsst ihr nichts mehr machen. Und das findet auch so statt in vielen Genossenschaften. Man sagt, nein, umgekehrt, ihr müsst viel mehr machen, wenn ihr da einzieht. Also, eben, ihr müsst dann noch zwei Wochen pro Jahr aufs Land, um eure eigenen Lebensmittel zu produzieren, zu helfen, muss man schon bescheiden sagen. Oder? Und dann noch mehr, oder könnt ihr noch mehr? Es geht ja nicht mal ums Müssen, ihr könnt noch das machen und dieses machen und so weiter. Und so hat das ein bisschen funktioniert. Das war dann sozusagen mein Beitrag. Und zufälligerweise war ich am richtigen Moment, am richtigen Ort, mit dem richtigen Text. Das hat mir Spaß gemacht, aber ich musste dann auch arbeiten auf dem Land, oder? Und dann sitzen und GVs gehen und endlos und solche Sachen machen. Und aus diesen Erfahrungen heraus entstand dann ein Büchlein mit dieser Neustadt-Schweiz-Geschichte. Und da haben wir gesagt, eigentlich ist die Übersetzung des Wortes Ökologie, dass man nach Hause kommt. Oder dass man das Haus in Ordnung bringt. Ja, da fängt es ja an. Und da beginnt es ja genau dann, also das erklärt das dann. Und dann habe ich Leute gesucht, die etwas von der Sache verstehen. Und meine, wir haben ja eine Krise der Haushalte. Also in Zürich, 2/3 der Haushalte sind Ein- und Zwei-Personen-Haushalte. Kann man das Wort dafür überhaupt verwenden? Andere Haushalte, die leiden unter verschiedensten Sachen, also Arbeitslosigkeit, Scheidungen, psychologische Zusammenbrüche, Krankheiten, alles Mögliche. Das heißt, der Haushalt, der in den 30er Jahren vielleicht entstanden ist, als Konsumeinheit mit biologischem Hintergrund, also man mit Vater, Mutter oder sowas, und manchmal auch beides oder kreuz und quer, spielt dann keine Rolle, aber es ist immer später. Biologie und Konsum treffen sich in diesen Haushalten und die sind so anfällig, da fällt immer wieder was runter. Jetzt sehen wir jetzt zum Beispiel, die Jugendlichen haben schwerste psychologische Probleme, nicht nur wegen den nicht funktionierenden Haushalten, aber auch aus anderen Gründen. Es fällt immer wieder was raus, das heißt, die Haushalte funktionieren nicht als solche. Und sie brauchen eigentlich soziale Dienstleistungen, damit sie funktionieren. Und zwar viele, dabei sollten sie ja fähig sein, soziale Dienstleistungen zu erbringen, nicht sie brauchen. Ein Haushalt, wenn man sich vorstellt, müsste ja alles, was man zum Leben braucht, erbringen können. Und das können sie nicht. Das sind zu wenige Leute pro Kühlschrank zum Beispiel, oder? Oder, ja, oder? Dann hat man ja Food Waste, weil man die Kontrolle verliert über das letzte Plätzchen hinten links und alle solche Sachen. Das heißt, die Ökologie hängt damit zusammen, dass die Haushalte nicht funktionieren. Wir kommen auch selten wirklich nach Hause, oder? Und wenn wir nach Hause kommen, treffen wir niemand anderen, der auch noch nach Hause kommt, weil die Häuser sind ja so gebaut, dass man möglichst schadensfrei aneinander vorbeikommt. Und die Lifte sind das kritische Moment. Also, aber man hat jetzt ja verstanden, dass man da auf den Boden schaut und schweigt und dann funktioniert das. Und dann sagen wir, ja, was ist die Heilung, oder? Des Haushalts. Sagt, er muss ergänzt werden mit größeren Strukturen, die wirklich etwas tragen. Und da habe ich gesehen, ja, das ist eine gute alte Bolo schon wieder, oder? Das hätte das geleistet, oder? Das hat viele Leute auch überzeugt und das hat man auch in verschiedensten Genossenschaften dann, oder das weißt du ja auch, Alfons und so, versucht Ansätze dazu zu verbinden. Man sagt, ja, eine normale Genossenschaft müsste jetzt irgendeine Verbindung zum Land haben, eben mehr als Wohnen, also irgendeine Form von Lebensmittelversorgung, das man kauft zusammen ein und das ist billiger, das ist dann schon die ökonomistische Variante. Oder man verbindet sich mit Bauernhöfen, oder das macht man schon. Oder es muss Gästezimmer haben, damit nicht jede Wohnung ein Zimmer mehr braucht, falls mal die Schwiegermutter auf Besuch kommt. Und da wird der Wohnraum gehortet für 2-mal im Jahr, eine Nacht, überall. Wenn jetzt aber eine Genossenschaft, sagen wir, nur 1 oder 2 Gästezimmer hat, dann kann man es verantworten, auch kleinere Wohnungen zu machen. Und das merkt noch niemand mal was, dass sie kleiner sind, weil man braucht ja viel Raum nicht. Und so weiter und so fort, das könnte man jetzt noch ausbauen, oder? Wir haben gesagt, jetzt nehmen wir mal den Idealfall, wir machen ein Modell, wie würde der ideale Haushalt ausschauen? Man kommt nach Hause, es sind noch 499 andere Leute da, mit denen macht man verschiedene sozial notwendige Sachen. Care oder Fürsorge kann man nicht einfach so machen, oder? Das ist klar. Aber schon wenn man zusammen einiges macht und sich trifft und isst miteinander, ist schon eine Form von Fürsorge und vieles passiert automatisch, weil der Mensch braucht kein Personal. Er ist Personal, oder? Er kann, es ist möglich, dass Leute füreinander schauen. Es passiert eigentlich automatisch, bis zu einem gewissen Grad, oder? Da merkt man es dann schon. Wenn dann die Großmutter, oder in meinem Fall jetzt nicht, aber so ab 90, wenn man dann mit Demenzproblemen zu tun hat, kann man es nicht mehr so amateurhaft einfach so machen. Also schon klar, aber vorher passiert ja auch schon vieles. Und die meisten Man hat mal einen Statistiker der Stadt Zürich gesagt, 55% der Zürcher Bevölkerung brauchen irgendeine Form von Unterstützung. Sie sind zu jung, zu alt, zu krank, zu blöd oder was auch immer, oder? Das heißt, wir sind permanent in dieser Fürsorgesituation. Und wenn dann die Leute sich nie treffen, können sie sich auch nicht schauen. Manchmal passiert es automatisch, man kann es dann noch institutionalisieren, oder? Typus, die Seniorengruppe trifft sich. Also bei uns jetzt auch. Die wächst laufend, das ist eigentlich komisch, oder? Aber es wächst eben auch die Babys auch, beide, an beiden Enden wächst. Und dann sagt man, wir machen aber sicher nichts und kein Protokoll und keine Traktanten. Das ist ja ganz wesentlich, oder? Ich würde sagen, ab 70 ist das Wort Traktanten, das geht nicht mehr. Protokoll, also vielleicht noch bis 71 und dann ist aber Schluss. Wir machen beides nicht, aber man trifft sich dann doch irgendwie einmal im Monat bei Kaffee und sagt ja und redet und sagt, wir reden über alles Mögliche, nur nicht, was zu tun gibt. Und dann redet man zuerst mal eine Stunde nur über die diversen Krankheiten, die man hat. Es gibt halt per se nichts zu tun. Und dann gibt das aber plötzlich dann zu tun. Da sagen wir, ja, jetzt haben wir doch den Fall in der Nachbarschaft, nicht bei uns im Haus so glücklich. Eine Frau liegt 24 Stunden auf dem Boden, niemand merkt es. Sie stirbt jetzt nicht, aber es ist schlimm. Darf uns das passieren, oder? Gut, es gibt diese Notfallknöpfe und alles Mögliche. Und dann haben wir schon gedacht, wir müssen da etwas installieren, oder? Und haben dann gesagt, ja, also wenn du das Gefühl hast, du bist nicht ganz auf dem Damm, Punkt 1, Wohnungstüre nicht abschließen. Punkt 2, wir haben dann eine Liste gemacht auf der Rückseite der Wohnungstür, Hausarzt, alles, oder? Und sie haben alle über 70 haben dann diesen Zettel hin. Du weißt, du kannst die Wohnungstür aufmachen und innen stehen dann schon die nächsten Verwandten, oder? Und das gibt dann aber schon zu tun, da muss jemand diese Liste machen und die Leute bringen sie auch aufzuhängen, was sie dann nicht gemacht haben, oder? Das ist ja interessant, aber für mich ist es ein paradigmatischer Fall, oder? Passiert es in einem normalen Wohnblock? Vielleicht schon, wir wissen ja nicht, was alles in Zürich Interessantes passiert, aber es gibt dann, auch wenn man nichts tut, macht man trotzdem etwas. Einfach weil es so eingerichtet ist, dass man es kann. Und dann passiert manchmal auch etwas. Und das gehört zu nach Hause kommen. Das befasst sich nur mit dieser neuen Haushaltsordnung von 500 Leuten. Dann haben wir weiter geforscht, wie groß müsste das Haus sein, wie viel Nutzfläche. Wenn man es baut, wie viel kostet es? Das waren damals noch 80 Millionen. Jetzt sind es wahrscheinlich 100, oder? Was würdest du sagen? Ja. Für 500 Leute 240 Wohnungen, so irgendwie, ja, genau. Das weiß man alles, das steht alles da drin. Dann haben wir gesagt, ja, die landwirtschaftliche Versorgung. Ja, wie viel Land braucht denn die 500 Leute? Weil natürlich die Idee ist, dass dann wenn 200 Leute das machen, dann können sie skalieren. Aber weniger Leute brauchen auch weniger Kartoffeln, aber man muss mal wissen, wie viel das 500 brauchen, damit man weiß, wie viel weniger braucht. Oder wenn man gar keine Kartoffeln isst, wie viel man überhaupt nicht braucht. Das haben wir dann vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau, der hat das uns geliefert und das findet man im Buch. Da kann man genau schauen, Hülsenfrüchte, 26 Kilo Jahresbedarf pro Person, hast du das gewusst?
Nein.
Weißt du, mehr Bohnen essen. Jahresbedarf fast für 500 Leute, 13 Tonnen.
Vegan.
Ha?
Vegan.
Also Hülsenfrüchte sind vegan, oder?
Ja, nein, ich meine, jetzt mit dem Menüplan ist
ja, jetzt, vegan. Das ist schon eine gute Frage. Jetzt kommen wir dann zu diesen Kuhgeschichten. Also gut, 2 Hektar Land braucht das, oder? Aber das wissen die. Jetzt natürlich, ist klar, in einem schlechten Jahr braucht es 3 Hektar oder es gibt gar keine. Also das sind natürlich jetzt die Durchschnittszahlen von einem Forschungsinstitut und man ist da nicht gerettet, wenn man das weiß. Man weiß nur die Größenordnung. Man sagt, aha, oder Kartoffeln ist sehr wichtig, 98 Kilo pro Person und ja, das könnte etwa hinhauen, oder? 49 Tonnen, 5 Hektar. Das ist gut News, nur 5 Hektar für 500 Leute und dann hat man schon Kartoffeln. Und dann geht es dann rauf und runter und dann kommt diese Geschichte mit vegan und nicht vegan. Jetzt kann man natürlich sagen, wir machen alles anders, logisch. Aber damit man weiß, was man anders macht, muss man ja mal zuerst wissen, was die Vorgabe war. Das war immer die Idee. Also wir machen nichts, was da drin steht, weil alle Modelle sind, das wissen wir schon, falsch. Wenn man keine Modelle hat, weiß man gar nicht, was falsch ist. Man muss dann geistig ein bisschen beweglich werden, das nicht als Rezeptbuch, sondern als Vorgabe, oder? Und dann kann man schaffen damit. Jetzt mit dem Fleisch, das haben wir dann lange geforscht und es gibt effektiv dazu Forschung. Wenn jetzt alle Menschen auf der Welt sich vernünftig so ernähren, Dann empfahlen für uns pro Kopf pro Jahr 15 Kilo Fleisch, die ökologisch und flächenmäßig anbaubar sind. Dazu muss man wissen, der Amerikaner, so wie er ist, isst 120 Kilogramm Fleisch pro Jahr. Der Schweizer nur 50 Kilo und der Russe etwa 60. Die DDR haben sie durchgängig mehr Fleisch gegessen als in der Schweiz, das ist noch lustig, oder? Darum hat es auch so lange gedauert, bis das Regime zusammengebrochen ist. Die haben schon gedacht, wenn wir mit dem Westen gehen, da gibt es kein Gulasch mehr oder so. Aber gut, das sind jetzt das ganz schlimme Nebenbemerkungen. Aber gut, das heißt, dann sagt man ja, wenn man das alles macht, und das sind noch die alten Zahlen, da steht noch 56 Hektar, das sind 62 Hektar, sagen wir, das ist so. Es werden dann wahrscheinlich 55 sein oder 80 oder weiß der Teufel, je nach Wetter, das ist klar. Aber solche Forschungen haben wir dann betrieben. So wichtig, ich würde es als, nennt man das, wenn jemand so völlig vom richtigen Weg abkommt und sich nur noch mal eines nerdisch. Und haben zuerst mal die Flächen abgecheckt, die man ökologisch verantworten kann beim Wohnen. Und dann haben wir noch verschiedenes anderes abgecheckt. Ideale Wohnungsmix, den haben wir schon mehrmals ausprobiert, auch bei mehr als Wohnen. Viele kleine Wohnungen, oder? Das wissen alle. Ich war in der Gruppe, die einen Wohnungsmix festgelegt hat für mehr als Wohnen. Und ich habe gekämpft um Kleinwohnungen. Und sie haben gesagt, Hans, hör mal auf. Weißt du, welche Wohnungen schnell weg waren? Alle kleinen. Und weißt du, was schwierig ist, wenn du WGs vermieten musst? Die sind zwar auch gut, aber manchmal haben die Flächen pro Kopf, die größer sind als in Kleinwohnungen. Also diese Clustergeschichte, darüber möchte ich gar nicht mehr reden. Das ist eine hochluxuriöse Veranstaltung, oder? Die man schön finden kann, aber mit drei Küchen. Man hat zuerst mal eine kleine Küche zu zweit, dann hat man eine Riesenküche in der Clusterküche und dann nochmal eine Riesenküche für das ganze Gebäude. Und alle mit Kühlschrank. Und überall liegt was drin in diesem Kühlschrank. Ich war zuständig für den Kühlschrank für Kraftwerk 1, für den Gemeinschaftsessraum. Es hat 5 Jahre gebraucht, bis niemand mehr etwas da liegen ließ. Ja, ja, oder? Ich war immer der, der alle 2 Tage rauf, aber alles, was ich da gefunden habe, egal was es war, genommen und weggeschmissen. Oder? Einfach weg. Und die Leute haben gesagt, das ist unökologisch, wenn du wegschmeißt. Aber überleg dir mal Folgendes. Ein verschimmeltes Plätzchen und 3 Leute essen das. Hast du Krankenhausaufenthalte, Ambulanzen? Das hat einen ökologischen Impact. Der ist viel größer als ein weggeschmissenes Plätzchen. Oder?
Wenn man da nicht den Kühlschrank lagern sollte, so hat man dann den Kühlschrank nicht weggestellt.
Ja, das ist eben so, wenn du jetzt da, ja gut, jetzt wird es technisch. Also du kochst für 30 Leute, das machen wir, oder? Oder für 40, es waren auch mal 60. Dann musst du am Nachmittag schon Sachen einlagern, damit du dann für die Mise en place abends bereit bist. Und den Kühlschrank brauchst du eigentlich nur für die Zeit zwischen der Besorgung der Lebensmittel und dem Kochen. Also diese Stunden, oder damit da nichts kaputt geht. Das ist so das, was wir gemerkt haben. Aber du brauchst ihn auch um, wenn du jetzt Klasse hast oder im Tiefkühlfach, die zu lagern, bis die dann um 9 Uhr ins Spiel kommt. Man könnte wahrscheinlich auch ohne. Dann musst du aber jedes Mal, wenn du mitten am Kochen bist, in deinen Haus, Wohnungskühlschrank und mir wieder was holen. Und wenn der Kühlschrank ja die meiste Zeit leer ist und auch abgestellt, dann ist das nicht eine große Belastung, aber es ist immer noch ein Unsinn natürlich, schon klar. Es ist ja auch nicht der Idealzustand. Gut, wir haben das Büchlein gemacht und viel geforscht, und da könnt ihr das wieder kaufen, das ist älter. Dann kommt Werner von Tobel, das ist ein Ökonom, ins Spiel, und Fred Vorhofer. Und die haben zusammen Haushalten das Büchlein geschrieben. Jetzt muss ich wieder schauen, das ist dann auch, das kann man auch kaufen, aber ich habe nur eines hier als Belegexemplar. Wie wäre es, wenn man jetzt, das ist auch 2019, ist noch nicht so alt, wenn man jetzt, so wie es jetzt ist, in eine solche, ein solches Ding zügeln würde, wie teuer wäre das für eine Familie mit 2 Kindern oder für ein Paar, das pensioniert ist? Sie haben die 2 Fälle genommen. Die decken eben sehr viel ab, weil das pensionierte Paar braucht auch etwa ähnlich viel wie ein noch nicht reproduziertes Paar, oder? So um die 20. Also, und ein Single auszurechnen ist ein bisschen Blödsinn. Oder? Also der ist sowieso teuer, oder? In allem. Meistens. Und dann hat man die das ausgerechnet und das war eine ziemliche Arbeit. Und dann sieht man da genau, also man hat die Kosten ausgerechnet, wie das dann wäre, wie viel müsste man da noch arbeiten und ein paar Vorgaben gemacht. Also die Leute, die in dieser Nachbarschaft wohnen, also nehmen Sie mal Nachbarschaft, man könnte es nennen, Polo, was auch immer, oder? die müssen dann noch drei Tage pro Monat ein bisschen Arbeit beisteuern oder so. Und dann merkt man dann, dass es günstiger wird, aber nicht sehr viel. In Zürich heute, ein Paar mit zwei Kindern bedarf Standard 15.000 Franken im Monat. Das ist viel. Sehr viel. Und wenn wir das aber so machen, sind es nur noch 10.000, was auch immer noch viel ist. Aber man kann ja die Differenz anschauen, oder? Also wir sagen, 15.000 ist viel, dann sagen wir, durchschnittliches Haushalteinkommen von Familien in Zürich sollte etwa 9.000 sein, habe ich mal gelesen, oder? Und dann ist es wahrscheinlich nur noch 7.000. Das heißt, es ist nicht viel günstiger und dann hat man herausgefunden, warum. Das sage ich euch jetzt aber nicht. Wenn man jetzt Landwirtschaft macht, wie man sollte, also sehr intensiv mit wenig Pestiziden, dann führt das zu massenhaftem Jätten. Jättet mal ein Maisfeld. Ich habe es mal gemacht. Es ist ungeheuerlich. Wenn man es nicht tut, geht natürlich die ganze Bodenenergie in das Unkraut und nicht in den Mais. Oder? Also man muss es machen. Das heißt, man braucht Personal. Und auch wenn man noch gratis Mitarbeitende hat, braucht man noch ein Stammpersonal. Man bezahlt 2-3 Leute voll, die wirklich auch was verstehen, oder? Und das Personal, wenn man jetzt das normal bezahlt, auch von dem braucht man ein bisschen mehr als ein normaler Bauernbetrieb. Weil der arbeitet ja mit Pestiziden und monströsen Traktoren und allem Möglichen. Und wenn man es aber richtig macht, braucht man mehr Arbeit. Und weil das so ist, und wenn man denn diese Leute, und das haben wir insistiert, dieses landwirtschaftliche Personal, nach gewerkschaftlichen Grundsätzen bezahlt, der Medianlohn in der Schweiz ist 6.600 Franken, also aber wenn man als nicht ganz so großzügig ist und den 5.000 bezahlt, dann kosten die Lebensmittel, die man so erzeugt, mehr als im Migros, weil man nicht betrogen hat, weil im Migros sind noch billige Arbeitskräfte irgendwo auf der Welt in der Rechnung drin, oder? Mit denen können wir nicht mehr rechnen. Das heißt, das Leben wird dann, wenn man es monetarisiert, das ist dann der nächste Schritt, man sollte das ja gar nicht, oder? Aber wir müssen jetzt ja noch, oder? Wir leben immer noch im Kapitalismus, wir sind in der Optimierungsphase vom Kapitalismus, bin ich jetzt persönlich. Dann wird es teurer essen. Wir sparen aber dann, wenn wir es richtig machen, mit Kosten, Miete und allem bei der Miete zum Beispiel. Wir können sparen bei Wohnraum, weil wir ja Wohnraum teilen können in irgendeiner Form und so weiter. Gut, das haben die ausgerechnet, pingelig genau. Und das ist ein sehr auch ein Text, den man brauchen kann. Und dann kam wieder Werner von Toffel und Fred, die haben dann gesagt, jetzt müssen wir das überhaupt mal anschauen. Das ist die Ökonomie der kurzen Wege. Dann hat man gesagt, die ganze Ökonomie, Stichwort Globalisierung, ist zu verstreut. Also wir haben sie nicht mehr im Griff, das wissen wir schon lange, weil wir zu viele Sachen machen, erstens mal zu viele und zu weit weg und die falschen, oder? Also etwa 3 Probleme, oder? Und Sie haben jetzt das durchgerechnet, wie könnte eine Ökonomie, das ist immer noch eine Ökonomie, das ist noch nicht das Paradies. Ich finde inzwischen, Ökonomie ist ein Schimpfwort, das sollte man nicht mehr verwenden. Wir sollten von nützlicher sozialer Tätigkeit reden, oder? Das wäre viel vernünftiger. Weil das würde ja dann auch die Arbeit der Frauen zum Beispiel einschließen. Weil Ökonomie ist immer etwas, das Männer gemacht haben, traditionell. Und die haben das auch wieder ausgerechnet, das ist auch ein sehr wichtiges, da findet man vieles, oder? Und jetzt der letzte Schritt war dann das nächste, die haben gesagt, ja, so eine einzelne Nachbarschaft, sagen wir mal, Kraft der Keins ist ja keine, das ist nur ein erster Versuch, oder? Aber das stimmt ja gar nicht, die kann man einzeln gar nicht betrachten. Erstens mal arbeiten wir an anderen Orten, oder? Das ist schon ganz wichtig. Zweitens passiert im Quartier rundherum sehr viele Sachen. Und vieles an ökologischem Fehlverhalten kommt daher, dass wir zum Beispiel in Fußdistanz schon gar keinen Laden mehr finden. Also, oder einen Versorgungspunkt, sagen wir es mal neutral, oder? Das muss ja nicht ein Geschäft sein. Wir finden das gar nicht mehr. Man muss dann entweder Fahrrad fahren oder am besten, damit es effizient ist, gleich mit dem Auto auf Waldshut in Deutschland und dann ist es erst noch billiger, oder? Oder? Und holt mal für 2 Monate, was man braucht. Das haben wir schon gesehen, auch im Kraftwerk gab es solche Leute. Das war sehr lustig zu beobachten. Wir mühen uns da ab und jäten den Mais, oder? Und die gehen nach Waldshut und kaufen irgendwelchen Industriemais aus Polen, oder? Für einen Zentel.
Verkaufen den euch weiter.
Ich habe es verstanden. Ich war immer Mittelschullehrer. Ich gehe von einem Mittelschullehrerlohn aus, oder? Dann kann ich mir Biofleisch leisten. Aber wenn du jetzt, was diese Leute waren, irgendwelche Jobs hast, prekäre, Putzjobs oder Lagerist oder weiß der Teufel was, wo der Lohn substanziell tiefer ist, dann ist das ein Problem. Und dann hast du erst noch 5 Kinder oder so. Oder? Gut, ja, kann man sagen, die kommen einfach, oder? Da kann man jetzt nichts dagegen machen. Will ich auch nicht. Dann bist du an einem Kalkulationsende, wo du sagst, ich gehe sicher nicht noch 3 Wochenende im Jahr an einen Aktionstag und putze da ums Haus, oder? Weil ich putze ja sonst schon immer. Das heißt, es ist ja klar, also die Idee, ein solcher Haushalt könnte funktionieren, ist im Prinzip eine Fälschung. Also er kann nur funktionieren für gut situierte Menschen, oder?
Ja, eben.
Aber die anderen profitieren übrigens davon, das ist mal noch lustig, oder? Also die nicht gut situierten profitieren ja auch von der Kostenmiete, die wir installiert haben. Sie haben dann schon Freude, dass sie sich 2 Autos leisten können, weil unsere Mieten zu tief sind. Aber gut, jetzt muss ich...
Also für mich ist das wirklich ein Problem. Also ich lebe mit Nothilfeempfänger, kriegen 50 Franken pro Woche.
Oder? Ja, ja, eben, das geht ja nicht.
Und das fehlt mir ein bisschen, oder? Was ist mit den Flüchtlingen, mit den Migranten?
Genau, die leben jetzt bei uns im Haus zum Teil, oder? Und neben dem Haus sowieso.
Aber
da kannst du nicht viel machen. Also wir sind jetzt 300 Leute, jetzt haben wir vielleicht 10, 20 migrantische Familien in verschiedenen Teilen von Kraftwerk 1, von anderen Genossenschaften weiß ich es nicht. Wir können schauen, können auch die Mieten verbilligen für sie, wir können ein bisschen schauen, aber im Prinzip muss dann schon der Staat schauen. Wir wollen nicht einspringen für den Sozialstaat, das wäre ein großer Fehler.
Der Staat will aber nicht.
Doch, der macht schon was. Also immerhin gibt es diese 50 Franken, die könnten wir jetzt... Aber wir müssen halt so machen, also wie wir es machen, dass wir dafür sorgen, dass Parteien ans Ruder kommen, die da ein bisschen großzügiger wären. Mit der SVP kannst du nicht den Beitrag an Flüchtlinge erhöhen. Es ist eine andere Diskussionsebene. Du kannst nicht das Weltflüchtlingsproblem auf Genossenschaftsebene lösen, das nicht. Aber du kannst machen, was man kann. Das passiert auch, glaube ich, überall fast. Inzwischen machen die sogar mit bei Aktionstagen, als diese ukrainischen Flüchtlinge sind. Sie haben sehr seltsame Katzen mit sehr kleinen Ohren. Das sind auch Fluchtkatzen mit Migrationshintergrund, oder? Die sitzen da vor dem Haus. Ja, und die spielen, es ist wie ein Klischee, denn der Michailo spielt auf der Harmonika. Und es ist sehr, sag ich, Moment, was ist los auf der Welt, oder? Du merkst es dann immer wieder. Mit anderen Worten, es geht ja dann weiter, nach diesem kleinen Haushaltsoptimierungsversuch ins Quartier. Und dann gibt es ja das Problem, was ist überhaupt ein Quartier? Kein Schwein weiß es. Die sagen zum Beispiel, ja, mehr als wohnen ist ein Quartier. Blödsinn, das sind 1400 Leute. Was soll da Quartier sein? Es ist eine etwas groß geratene Nachbarschaft, oder? Ja. Es fehlt ja, also gut, sie hat eine Schule nebenbei, aber die Schule, das Quartier ist Leutschenbach zum Beispiel. Da wohnen jetzt dann schon bald einmal vielleicht 10.000, 20.000 Leute. Und da muss man über Leutschenbach nachdenken. Oder man muss über Zürich-West, vielleicht noch inklusive der vordere Teil, nie als Quartier nachdenken. Oder? Was passiert da? Und das ist so die Quartierebene. Ich sage, dann haben wir gesagt, wir machen wieder das Gleiche. Wir machen ein Modell, das falsch ist, natürlich, aber berechenbar. Das ist das wissenschaftliche Verfahren. Man berechnet etwas, es ist alles falsch, aber du weißt, was du berechnet hast. Das ist der Punkt. Und dann sagt ein Quartier, das sind einfach 20.000 Leute. Oder? Fertig, Schluss. Wenn einer mehr kommt, dann muss er ins nächste oder so. Nein, das stimmt natürlich nicht. Es können auch 10.000 sein oder 30 oder in China vielleicht 100.000. Egal. Aber man muss ja eine Messzahl nehmen, einmal 20.000. Und dann berechnen wir, was braucht es für diese 20.000 Leute, dass die alles in 5 Minuten Fußdistanz bewältigen können. 5 Minuten, das sind 300 Meter. Kann man ein Quartier machen, wo in 300 Meter Distanz, also alle Schulen, ein Gesundheitszentrum, eine zusätzliche Lebensmittelversorgung mit Kaffee, Tee und anderen Sachen, die man nicht selber produzieren kann. Das sollte man nicht jetzt 100.000 kleine Nachbarschaften, jeder einzeln nach Nicaragua am Kaffee holen. Das wäre ja blöd. Muss man dann vielleicht sogar auf noch höherer Ebene organisieren. Also was braucht es da alles, damit es funktioniert und erst noch ökologisch ist und so weiter und so fort. Und dann haben wir dieses Quartier ausgerechnet. Das steht jetzt da irgendwo. Das ist in diesem Buch. Da sind einige Zahlen. Wir sind jetzt nicht Akademik, also ich schon zufälligerweise, aber nicht auf diesem Gebiet. Dann habe ich gesagt, wir müssen wirklich schnell mal überlegen, was überhaupt los ist. Und dann können dann die Schwachleute dann hirnen, genau wie wir es wollen. Zum Beispiel kann man sagen, jetzt nur ein Beispiel, es gibt 1200 Schüler in diesem Quartier. Kann man nach BFS statt Popstadt heißt das, kann man nachschauen auf dem Internet. Davon sind 600 Primarschüler und 600 Sekundarschüler, und unter Sekundarschule ist für mich auch Gimmi und alles drin. Also ich mache einfach das nachher kommen. Ich bin jetzt nicht Schulreformer und auch nicht Elitenpfleger in Gimmis und so, obwohl ich das noch erlebt habe, das ist furchtbar. Die brauchen, dann habe ich einen Schulhausplaner mir angeschnallt, also ein Architekt, der schon mehrere Schulhäuser gebaut hat. Die brauchen 12.000 Quadratmeter. Wenn man normale Schulzimmer zwischen 70 und 100 Quadratmeter annimmt, das ich will jetzt auch nicht plagen mit dem Berechnen, und dann kommt noch die Turnhalle und das Lehrerzimmer, oder? Und der Kopierer, das ist alles drin. Und bringt man das dann unter, dann geht es dann schon auf 5 Etagen, das ist noch nicht so schlimm. Weil, wenn es dann weniger Etagen sind, das Schulhaus, sagen wir 2, dann braucht das Schulhaus mehr Platz auf dem Boden. Und wenn du auf dem Boden mehr Platz brauchst, was passiert dann? Dann nehmen die Distanzen zu. Also das ist ja der Witz von Einfamilienhausquartieren, dass die produzieren hauptsächlich Distanz. Und darum ist es in der Schweiz so, dass in städtischen Gebieten die Infrastrukturkosten nur einen Drittel der Infrastrukturkosten der nichtstädtischen Betriebe betragen. Weil zwar in der Stadt viele schreckliche Dinge passieren, aber sehr konzentriert und dicht. Und die Leitungen sind kürzer. Also Boskogurin hat, glaube ich, pro Person 1 Kilometer Straßenunterhalt und Zürich 250 Meter. So, das ist ein Beispiel, da sieht man es. Aber es betrifft alle Leitungen. Es betrifft aber auch, was es alles braucht, wenn zum Beispiel jemand krank wird. Also erstens mal muss man dann den Helikopter holen, jetzt im Fall von Boskogurin, oder? Oder die Ambulanz fährt schon weiter und so weiter. Oder wenn man einen einkauft und es nichts hat in diesen Gebieten. Es gibt so Einfamilienhauskulturen in der Schweiz, das sind ja wichtige Nahrungsmittelwüsten, oder? Sie haben zwar alle Peterli im Garten, aber eine vernünftige Kartoffel kriegt. Also es ist das Einkaufen allein, der Versorgungstourismus wird so groß, dass es ökologisch gar nicht geht. Und dieses Quartier, das wir da entworfen, das ginge dann eben. Und die Schulen generieren ja auch Verkehr, und jetzt aber nicht mehr. Die Kinder können in 5 Minuten zu Fuß ins Schulhaus. Und weil das ein ökologisches Quartier ist, hat es auch keine Autos. Also sie werden auch nicht überfahren, was wir jetzt gesehen haben. Das heißt, es braucht nicht mal Velos, es ist so nahe. Wer noch Velo fährt, ist schon viel zu schnell irgendwo. Aber kann man schon. Das heißt, es reduziert sich dann das Verkehrsaufkommen. Und das ist nicht nur Schule, es gibt dann noch andere solche Sachen. Die Gesundheitsversorgung. Und dann haben wir dieses Quartier mal gezeigt, das sieht ja nur so aus. Wir haben gesagt, das ist ein Modell, Entschuldigung, es gibt kein solches Quartier auf der Welt. Einfach nur Quadrate nehmen, weil es ist leichter mit Quadraten zu rechnen als mit Kreisen. Man hat schon mal das Pi draußen, oder? Und auch wenn etwas schräg ist, dann hat man wieder die Wurzel als 2, die stört auch immer, oder? Also das klingt quadratisch, das sind jetzt alles sogenannte Nachbarschaften, also diese Haushalte, und das ist das Quartier. Und dann haben wir gesagt, das ist aber lustig, es gibt genau 7 auf 7, das sind 49 Quadrate. Davon brauchen 40 die Nachbarschaften, 2 Quadrate brauchen die Schule, 1 Quadrat das Quartierzentrum, da gebe ich noch 2 Quadraten für Sport und dann für Werke und für alle möglichen Werksdinger noch 4 Quadrate für Industrien. Wobei hier in den Erdgeschossen dieser Modellquartiere sind immer 2000 Quadratmeter für Produktion übrig. Das heißt, wir sind auf einem Produktionssockel und oben wird gewohnt. Wie früher in den alten Quartieren, oder? Unten war noch der Schlosser und der Schreiner und all das Zeug. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Aber vielleicht sind ähnliche Produktionen dann eben gerade dort, wo man sowieso schon ist. Das ist ja noch näher. Dann heißt, dann hat man, also in der Nachbarschaft ist die Distanz zu allem, was man braucht, 80 Meter, 1 Minute. Im Quartier 5 Minuten, da kommen wir noch zur Stadt, die ist noch etwas größer. Da kommen wir dann zu Fuß in einer Viertelstunde für 500.000 Leute. Kann man alles ausrechnen. Die Rechnung stimmt sicher, da bin ich. Aber ob es dann, wie man es dann umsetzt, ist ein riesiges Problem. Aber dafür gibt es uns ja noch, oder? Also wir müssen ja auch noch was zu tun haben. Aber man muss mal wissen, über was man überhaupt redet, damit man sagen kann, wir machen es jetzt nicht so. Oder es geht nicht, weil wir haben noch diese Altstadt, die stört irgendwie und so, oder die ist da nicht drin. Aber das ist jedem intelligenten Menschen klar, was ein Modell ist, oder? Und so etwas zu bauen, würde man nicht machen, das ist nur im Kopf. Es ging dann weiter, ein wichtiger Punkt dieser Geschichte war das Quartierzentrum. Darüber hirnt ja auch die Stadt die ganze Zeit schon, oder? Weil, wenn man Sachen zentralisiert, sind die Wege für alle im Schnitt kürzer. Also wenn etwas in der Mitte ist und du hast eine Seitenlänge von 2 Kilometern, ist es im Schnitt nur 1 Kilometer. Wenn du aber eine Schule an den Rand pflanzt, dann müssen die meisten 3 Kilometer gehen, bis sie dort sind, oder? Also man muss Sachen, wo man oft hingeht, zentralisieren. Sachen, wo man nicht oft hingeht, spielt keine Rolle, wo sie sind. Und zum Schulen geht man eben oft, oder? Und auch einkaufen für bestimmte Dinge. Das heißt, wir haben dann ein ideales Quartierzentrum entworfen, das sieht man auf dem Umschlag. Genau genommen sieht es ja viel anders aus. Sieht nämlich so aus. Das ist nur meine Mickey-Maus-Interpretation da. Wir haben das dann von richtigen Architektinnen. Das ist das Quartierzentrum. Es ist also, es ist gezeichnet, oder? Also man hat dann schon gesagt, ja, das Gesundheitszentrum braucht im Erdgeschoss 1000 Quadratmeter, das ist nicht so viel, weil da sind da verschiedene Praxen und Empfangsräume und vielleicht noch andere Sachen. Dann haben wir dann ein sogenanntes wichtiges Teil, ist ABC, das ist das Zentrum, wo man hingeht abends, wenn man andere Leute treffen will und nachdenken. Oder, also es ist kein Kulturzentrum, weil Kultur kommt übrigens da nicht vor, das gibt es gar nicht. Das ist das, was übrig bleibt, wenn man alles andere erledigt hat. Das wissen wir heute Abend. Gut. Das haben wir einfach gezeigt, so wäre es. Es hat alles Platz. Man hat noch ein bisschen Spielraum mit den Stockwerken. Wenn es nicht Platz hat, stockt man auf. Und wir haben gesagt, das Quartier hat im Schnitt 6 Stockwerke, also als Geschosse, muss man sagen. Also inklusive Erdgeschoss. Erdgeschoss und 5 darüber. Ist platt, flach. Und wir kennen eine solche Stadt, das ist Paris. Wir machen das genau. Sind auch alle Häuser gleich, das hat noch nie einen gestört. Architektonische Wunder an Wohnhäusern sind ja eher störend. Also wir wollen ja möglichst, dass alles gleich aussieht. Aber im Erdgeschoss total verschieden ist. Man schaut schon selten drauf, oder? Ich weiß nicht, wie oft ihr schon in den 6. Stock raufgeschaut habt, ob der Architekt da oben noch etwas Schönes gemacht hat. Also ist eigentlich nur für ihn selbst interessant. Gut, aber ist ja egal. Also jedenfalls sind das 6-geschossige Dinge, das könnten wir da unter Fragen und Bedenken und Nebenwirkungen und Risiken abrufen. Also wir haben das ausgerechnet, da kann man etwas suchen in einem real existierenden Stadtquartier, das diese Funktionen in dieser Art erfüllen könnte. Und dann hat man eine Ökologisierung des Quartiers erreicht. Das ist so die Idee. Dann haben wir natürlich ungebremst weiter gesagt, ja, es braucht auch große Städte, das ist dann so etwas. Da sieht man nicht viel. Für 500.000 Leute, da nimmt man 25 von diesen vorhergehenden Quartieren und hat noch 10 andere Flächen übrig für städtische Aktivitäten, die nur in großen Städten funktionieren.
Und Freiräume hat es auch?
Es gibt keine Freiräume auf dieser Welt, ich habe noch nie einen gesehen. Sobald wir Demokratie haben, sind alle Räume Freiräume, oder würde ich es mal so sagen. Oder? Freiräume gibt es natürlich, das ist ja der Freiraum, den habe ich nur besetzt jetzt.
Ja, aber ich meine unüberbauten Raum.
Unüberbauter Raum gibt es jede Menge, also je dichter du baust, umso mehr unüberbauter Raum bleibt ja logischerweise übrig.
Aber da sind die Wege nicht mehr so gut.
Ja. Dann sind die Wege nicht mehr so gut. Aber hier sieht jetzt, also diese Stadt, da hat es keine Parks in der Stadt, aber sie ist nur 2 Kilometer lang und rundherum ist das richtige Land. Das heißt, du hast immer 15 Minuten aufs Land. Da brauchst du nicht noch einen Park. Wenn du Parks machst in der Stadt, dann werden die Distanzen nur länger. Gut, du hast die Hinterhöfe, es hat immer noch mehr Grün als Zürich heute. Ja. Das Teil müsst ihr da mal anschauen. Jetzt lassen wir das aber sein, oder? Weil das können wir weiterrechnen. Ich möchte euch jetzt etwas zeigen, dass.
Produktionsquadrate, die würde man dann eher an den Rand schieben.
Die kann man an den Rand schieben, die haben auch gewisse Emissionen, die dürfen ja lärmen, die müssen lärmen und stinken und alles Mögliche. Das kann man machen. Und da muss man auch nicht sehr oft, müssen nicht sehr viele Leute sehr oft hin. Also die, die was zu tun haben, gehen da hin. Und da sind die auch eine Weile. Das stört dann nicht. Da muss man sich überlegen, was will man überhaupt noch produzieren? Wahrscheinlich gar nichts mehr. Es gibt jetzt dann eine neue Geschichte, die ich nicht erzählen werde, das heißt FabLab. FabLab, da gehe ich jetzt dann nach Hamburg und werde das studieren. Das sind Leute, die haben gesagt, es gibt Folgendes, es gibt auf der Welt 7000 große Städte, so wie diese, oder? Das ist auch wieder ein Modell. Und in diese Städte geht nichts rein, außer Lebensmittel, und nichts raus, außer Dünger, und sonst nichts außer Information. Und die ganze industrielle Produktion gibt es nicht mehr. Es ist nur noch Urban Mining. Also wir reproduzieren und verwenden nur noch das, was schon da ist. Und müssen aber wissen, wie. Und darum braucht es eine weltweite Informationscommons. Was macht man mit einem verschrotteten Auto? Wie verschrottet man es am besten? Oder? Braucht man überhaupt all diese Metalle, die da noch rumstehen? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, man könnte sagen, das haben andere schon gesagt, mit 10% der Industrieproduktion kommt man dann sowieso aus. Und diese 10% schafft man noch mit dem, was schon rumliegt. Es gibt ein Projekt, das heißt Klimagenossenschaft. Da bin ich momentan als Missionar unterwegs, aber andere auch. Da kommt genau diese ökologische Geschichte zum Tragen. Jetzt seht ihr da die Säulen, das sind die Schädigungen, die wir verursachen, also zum Beispiel den Klimawandel. Und da gibt es eine rote Linie, da, bis dahin dürften wir eigentlich. Und jetzt sind wir aber da. Punkto Klimawandel sind wir 10-mal zu schlecht. 10-mal, nicht 10%, oder wie viele glauben. Dann gibt es auch die maritime Bedüngung. Übrigens, das ist der Umweltbericht der Stadt Zürich, was ich da habe. Stadt Zürich hat für uns geforscht. Hurra! Die Stadt Zürich hat einen Umweltbericht und das ist der Zürcher städtische Umweltbericht. Das sind jetzt die neuesten Zahlen von 2019. Dann haben sie dann beim Wasser- und Ozonschichtzerstörung, da ist es nun mal nicht so schlimm im Moment. Aber es gibt einen Feinstaub, das ist ein großes Problem. Aber der fällt natürlich nicht mehr an, wenn ich mit einem Elektroauto fahre, weil das hat keine Pneus und nichts. Macht keinen Feinstaub. Nein, kannst du dir vorstellen, ist genauso schlimm, oder? Ja. Also dann wirst du schon, eines der größten Emissionen sind beim Elektroauto nicht weg. Und wenn es dann noch mit Kohlestrom fährt, ist sowieso der Teufel los. Aber das wissen wir alle, oder? Dann gibt es noch das Artensterben. Da sind wir, dürften nur so viel Artensterben verursachen wie da unten. Wir sind aber da oben. Und dann gibt es noch Stickstofflüsse. Die sind auch sehr gefährlich für die Umwelt. Das fragt mich nicht mehr, keine Details. Man kann dann die Leute selbst fragen. Das heißt, wir haben einen katastrophalen Umweltbericht in der Stadt Zürich. Das sind die Zahlen. Und jetzt haben wir gesagt, wir leben mit drei Planeten, kurz gesagt, etwa. Oder in der Schweiz, in Äthiopien nur mit einem halben. Aber solange die da unten sind, existiert der Planet überhaupt noch? Wenn alle so leben würden wie wir, wären wir schon lange weg. Dann habe ich Gabor Doka ist immer der Forscher von der Stadt, jetzt neuerdings beauftragt, gesagt, jetzt rechnen wir das um, diese rote Linie, was wir von was brauchen dürften, um so zu leben, wie man auf einem Planeten kann. Wir haben es auf die Person umgerechnet, was etwas idiotisch ist, weil wir sind ja alle verflochten, aber aus methodischen Gründen kann man es nicht anders, es geht immer alles ein bisschen pro Person. Dann haben wir das ausgerechnet, da gibt es eine Tabelle, oder, wie wir dann leben müssten. Das ist kompliziert. Also erstens mal er hat es dann so gemacht, gesagt, wir geben allen Menschen auf der Welt ein physiologisches Minimum. Also wir wollen, dass alle Menschen überleben. Dann hat er gesagt, wir geben ihnen 2 Quadratmetern geheizten oder klimatisierten Wohnraum. 2 Quadratmeter. Überlebst du, oder? Matratze, warm. Dann übergeben wir ihnen auch noch 1600 vegane Kalorien. Geht auch noch. Ist ein Schnitt, Babys brauchen weniger. Und andere mehr, oder? Das geht schon. Dann geben wir den Leuten, das steht alles da, wir geben ihnen noch 3 Kilo Verpackungsmaterial. Ich weiß nicht, wie er darauf gekommen ist, welcher Teufel ihn da geritten hat, aber das hätten wir dann auch noch. Wir geben ihnen alle öffentlichen Dienstleistungen, das ist noch happig. Also vom Militär bis Lehrer und Gesundheits. Haben alle auf der Welt. Geht. Wenn man es hat, klar. In gewissen Orten fehlen sie einfach. Da geben wir noch 20 Liter Wasser im Tag und 180 Velokilometer pro Jahr, und dann hat er herausgefunden, das spielt überhaupt keine Rolle, ob es 300 oder 4. Also die Velokilometer, die machen nichts Schlimmes. Und das ist mal das. Und dann erträgt der Planet aber, oh Wunder, noch mehr. Und dann haben wir gesagt, wir geben alle noch 100 Punkte mehr. 100 Punkte, einfach eine Einheit, spielt keine Rolle, was es ist. Dann können Sie auswählen aus einem Menü, was Sie dazu wollen. Also wenn ich jetzt sage, ja, ich möchte noch einen Quadratmeter zusätzliche Wohnfläche, dann kostet mich das einen Punkt von den 100. Wenn ich 10 Quadratmeter will, sind es 10 Punkte. Dann sage ich, ich will jetzt aber unbedingt mit dem Zug fahren. Da kann ich zum Beispiel 1000 Kilometer Zug fahren und das sind aber dann nur 5 Punkte. Wenn ich aber fliege, dann wird es schlimm, oder? Also dann geht es rapid. Aber das sind schon ein Flug pro Jahr für 40, 50 Punkte. Da muss ich dann schon aufpassen mit anderen Sachen. Oder dann sage ich, ich will noch mehr vegane Ernährung, das schenkt nicht groß ein. Wenn ich aber 1 Kilo Rindfleisch will pro Jahr, sind das 3 Punkte. Das heißt so viel wie 3 Quadratmeter Wohnfläche. Und man kann es dann immer gegenrechnen, es gibt dann so lustige Sachen. Beim Poulet ist das ein bisschen besser, das kostet nur 1,8. Eine Stunde Internetkonsum, da sind die meisten Leute vom Stuhl gekippt, kostet 0,1 Punkt, oder? Immerhin, also 10 Stunden Internet ist schon ein Punkt. Da muss man aber wissen, das ist die Konsumation in diesem Ort. Die Ökobilanz des Arbeitsplatzes, die gibt es nicht extra. Weil die schlechte Ökobilanz des Arbeitsplatzes drückt sich ja genau darin aus, dass das die Kosten sind. Also wenn man sagt, oft kommen Leute und sagen, jetzt kommt noch zu dem dazu die Ökobilanz der Bauindustrie. Nein, die Ökobilanz der Bauindustrie ist ja in diesem einen Punkt, den es kostet, wenn man irgendwo wohnt. Das heißt, das sind alle die Baumaschinen, der Znüni, der Bauarbeiter und alles, oder? Da drin. Da seht ihr die Rechnung. Am Schluss ist alles, was wir machen, Konsum. Auch die Lastwagen, die rumfahren, die fahren ja rum, um den Denner zu bauen, wo wir dann unser Leben sind. Es ist alles aufgerechnet, das nennt man Ökobilanz. Warum kostet das so viel? Ja, weil wir dann am Arbeitsplatz eben pro Woche 100 Stunden Internet verbrauchen noch dazu. Darum kostet alles andere so viel, weil das Internetverbrauch ist ja dann zum Beispiel in der Produktion von Autokilometern wieder drin, irgendwo von irgendjemandem, der ein Auto entworfen hat. Oft stehen da Missverständnisse. Ja, wenn jetzt eine Professorin zum Beispiel fliegt dreimal im Jahr in einen Kongress nach New York, ist das kein Problem. Weil die öffentlichen Dienste, zu denen gehört, die sind ja da eingerechnet. Und somit auch alle Flüge aller Professoren. Oder? Ich habe oft schon mit Irmi Seidel zum Beispiel gesagt, sie sagt, ja, ich fliege viel zu viel. So, ja, spielt keine Rolle, ob du fliegst oder nicht. Wir haben einfach teure öffentliche Dienstleistungen und dürften weniger davon verbrauchen, weil die Professoren so viel rumfliegen. Also es ist nicht ihr persönliches, ich finde es wichtig, es gibt da keine Schuldigen. Es gibt nur Fakten. Dann, es stimmt sowieso dann aus anderen Gründen wieder nicht, weil wir ja gegenseitig Sachen machen. Ich lade jemanden zum Znacht ein, serviere ein riesiges Rindsfilet, was passiert? Ist das mein Konsum, sein Konsum, beteiligen wir es uns auch? Also man hat noch nicht alle Probleme gelöst, aber man weiß dann ungefähr, was abläuft. Und dann haben wir gesagt, wir können das nehmen. Dann sagen wir gründen jetzt eine Genossenschaft, wo man genau so leben kann. Sagen wir mal vorsichtig. Aber eigentlich müsste man, oder? Es ist noch schwierig. Aber man kann, Menschen sind so freiheitsliebend, das haben wir jetzt gemerkt während der Pandemie. Wenn man etwas kann, dann macht man es noch, aber wenn man es muss, ist es schon aus. Und wir machen das einfach mal, wie müsste dann diese Genossenschaft aussehen, oder? Also wir nehmen wieder die 500 Leute, die haben wir schon. Dann gibt es auch ein neues Haushaltsbudget. Ich meine, es ist dann lustig, wenn man nicht mehr so viel verbrauchen darf. Dann, und jetzt kommt das Schöne, braucht man auch weniger Geld. Also man würde ja gern mehr Geld ausgeben, aber man kann es nicht mehr. Dann verdienen alle zu viel. Es verdienen dann alle etwa die Hälfte zu viel, wenn sie so leben. Und wenn er zu viel verdient und es nicht ausgeben kann, dann ist das auch eher eine Motivation, weniger zu arbeiten. Oder? Und die Arbeit, das hat auch Irmi Seidel herausgefunden, ist der größte Wachstumstreiber. Das ist ja logisch, das haben wir gerade gesehen, weil es wird da viel zu viel gearbeitet, weil wir viel zu viel verbrauchen. Also, nicht gut. Dann haben wir gesagt, wie sieht dann das Haushaltsbudget aus, wenn man jetzt so lebt? Und siehe da, jetzt kann man plötzlich mit 1900 Franken sehr bequem leben, aber so eben. Man bezahlt erst noch Steuern, das ist natürlich wichtig, noch 300 Franken im Monat, weil man ja die öffentlichen Dienste beansprucht. Das ist immer noch monetär. Also man kann nicht sagen, ich bin ja so arm, ich bezahle keine Steuern, will aber trotzdem, dass die Ambulanz kommt. Irgendwie geht das nicht auf. Es können ja alle noch diese 2000 Franken verdienen. Die AHV würde reichen, oder? Für eine Person, die Armutsgrenze in der Schweiz ist etwa bei 2700. Das heißt, wir können alle unter der Armutsgrenze leben, so. Bequem in einer schön eingerichteten Genossenschaft mit allen möglichen Sachen oder was da noch gibt. Und dann haben wir, wie ist das organisiert? So wie eine normale Genossenschaft, oder das ist das Diagramm, ist nichts Besonderes. Das Einzige, was das Genossenschaftsdiagramm von einer normalen Genossenschaft unterscheidet, ist der grüne Teil. Das heißt, es ist auch noch eine Art Hotellerie dabei. Also die Leute versorgen sich, sie sind eben wie in einem Altersheim, kann man sagen, oder? Im Prinzip, wir müssen alle ins Altersheim, machen alles selber und haben genug Platz. Gut, und das haben wir auch so ein bisschen gemacht. Und dann haben wir noch ausgerechnet, wo man das machen könnte, dieses Teil. Und dann haben wir den Carparkplatz gefunden, das ist meine alte Obsession, das wisst ihr vielleicht. Da passt es wunderbar rein, zufälligerweise. Oder? Wir haben es volumetrisch ausgerechnet von Architekten, da passt es rein. Und zwar haben wir die Volumetrie so gemacht, dass keines der bestehenden Baugesetze verletzt wird. Darum sieht es so absurd aus. Also wir haben alle bestehenden Straßen, alle Bauhöhen, alles übernommen, sogar den Parkplatz selbst, der ist nach unten drin. Wir haben nichts geändert, außer dass wir drauf diese Klimagenossenschaft mit diesen Vorgaben gepflanzt haben. Das kostet dann, das haben wir rausgerechnet, das kostet 100 Millionen. Miete pro Person für 23 Quadratmeter ist 465 Franken 35. Das kann man ja alles runterrechnen und drauf. Wir haben da einen durchschnittlichen Baurechtszins angenommen. Das gehört dann der Stadt. Das haben wir für die Stadt gemacht, aber die will davon nichts wissen. Das ist komisch, oder? Dabei waren sie ja schuld mit diesem blödsinnigen Umweltschutz, Umweltbericht. Was wir jetzt machen ist, es gibt tatsächlich eine Gruppe, die sich darum kümmern will und einen ganz gnädigen grünen Gemeinderat, nämlich Dominik Waser, der hat jetzt eine Motion im Gemeinderat eingereicht, dass die Stadt so etwas machen muss. Eigentlich muss man es ja überall in der Stadt machen. So als eine Art Pionier- oder Versuchsprojekt oder ein Labor, könnte man sagen. Man kann ja mal einen Versuch machen, das ist dann ja gefälscht, oder? Weil die Leute machen ja dann alles Mögliche. Aber man kann es ja mal so wie, ja, wie man früher an einer Expo oder so irgendwas, also, damit man es zeigen kann. Oder bei Wiesenüberbauungen gibt es ja so Musterwohnungen. Das wäre ein Musterteil. Und das gibt eine Motion im Gemeinderat und jetzt muss die noch durchkommen und sieht gut aus, also die Grünen, die SP. Die einzigen, die immer dagegen sind, ist die AL und ich weiß es nicht warum, es ist mein Rätsel. Die sind irgendwie immer mit der SVP gegen uns. Irgendwas haben sie da. Ich weiß es nicht, was sie stört, aber...
Wenn man auf den Parkplatz weglässt, dann hat man weniger Materialschlacht und dann wäre es weniger.
Ja klar. Und, ja, wir haben mit dem schlimmsten Fall gerechnet, nicht mit dem besten. Der Best Case ist, die Cars gehen weg und wir bauen da friedlich das Teil hin. Ist viel weniger aufwendig. Aber ich kann ja nichts dafür, wenn die Stadt irgendeinen Carparkplatzkomplex hat, dass da unbedingt Cars parkiert werden müssen. Die könnten da gut anhalten, Leute aufladen, wieder weiterfahren. Niemand hat was dagegen, dass irgendwo Cars rumfahren. Ich bin mal von Boston nach New York gefahren und da hat der Bus an einer Ecke von Little Italy gehalten. Da bin ich eingestiegen und in einer anderen Ecke von Boston wieder aus. Wo ist da der Carparkplatz? Und das sind zwei große Städte. Oder der Carparkplatz in St. Gallen, habt ihr schon gesehen, ich bin einmal mit dem Car nach München gefahren. Das ist nur eine kleine Ecke, der Flixbus, eine kleine Ecke neben dem Bahnhof. Der braucht 0 Quadratmeter. Wenn er nicht dort steht, stehen andere Sachen dort. Irgendwie ist mir das nicht klar. Ich weiß nicht, was die Stadt mit diesem Parkplatz hat. Da hast du gesagt, sind Psychoanalytikerinnen hier, oder? Ja. Es muss etwas Psychisches sein. Es kann nichts Reales sein. Es muss irgendeine kollektive Faszination mit leerstehendem Raum in der Mitte.
AJZ.
Ja, das war ich auch noch.
Damit
ja,
das nicht wieder kommt.
Das AJZ. Aber da kommt kein AJZ, da kommt etwas Hochbünzlihaftes durchorganisiert. Das ist noch schlimmer. Genau. Ja, jetzt seht ihr so, wie das funktioniert mit diesen Geschichten, oder? Und dann stelle ich euch noch ein Buch vor zur Unterhaltung. Du hast gesagt, Amberland, das ist eine Insel, die gibt es nicht. Das haben wir zusammen gemacht mit Manuel. Er hat das Objekt, so wie es ist, gemacht, oder? Ich habe nur geschrieben. Da kann man das besuchen, wie das dann wäre. Das ist jetzt ein Reiseführer. Es gab mal eine andere Version noch und da plötzlich hat mein Verlag in Berlin gefunden, es braucht das wieder. Und jetzt gibt es halt wieder. Und das ist eigentlich dann zur Unterhaltung. Also da kämpfen sie zum Beispiel darum, wie sie das Bruttosozialprodukt runterkriegen. Sind ganz toll, stolz, wenn sie wieder mal weniger Stahl produziert haben. Dann sieht man die Paradoxien, die wir haben. Dann gibt es noch ein Ausrutscher, den habe ich vor 2 Jahren geschrieben, der kam aber jetzt raus. Ein Libretto, weil es ein kleines Büchlein ist, aber es hat dann schon was mit Oper zu tun. Das heißt, die Leitung, das ist nicht die Wasserleitung, sondern wie die Heimleitung oder so etwas, also diese Art von Leitung. Die Idee war, wenn alles gut kommt, dann ist das auch gut, aber jetzt mache ich mal was, wenn alles schlecht kommt. Das ist absolut dystopisch und zwar radikal, also wenn man sich zu gut fühlt, kann man das Buch lesen, dann ist man wieder gemittet, oder sagen wir mal, oder? Da sind noch ein paar Leute übrig in Zürich, so 20.000, 30.000. Spielt schon eigentlich in Zürich, aber man darf Städte nicht mehr nennen, weil die haben sich da früher bekriegt. Man darf auch Länder nicht mehr nennen, weil Länder bekriegen sich, das ist alles da drin. Das war noch vor dem Ukraine, habe ich das geschrieben. Es gibt dann die Idee, die ich auch da schon gesagt habe, es gibt ein physiologisches Minimum. Da sind die Leute jetzt effektiv darunter gerutscht. Also sie haben 4 Quadratmeter, das ist schon großzügig, oder? Und sie leben so in Kojen und schleichen da so rum, in Ruinen. Es gibt nur noch Ruinen, hier und da mal ein bisschen notwendige Medikamente, aber auch nicht immer. Man könnte sagen, es ist auch die Rache der Ritten an der ersten Welt, die ich da durchexerziert habe. Es gibt Leute, die effektiv, denen geht es wirklich schlecht. Und wenn es jetzt uns auch so schlecht ginge, dann könnte man sich da versuchen, das mal vorzustellen. Und das ist jetzt da so. Was dann passiert hier, es gibt dann in einer Ruine, in einer Rückversicherungsgesellschaft, eine Operntruppe, darum heißt der Libretto. Und am Schluss stellt sich heraus, dass eben diese Geschichte dann eine Oper ist, die aufgeführt wird in Ruinen. Und alle Menschen, die da vorkommen, haben ein Problem. Also nur noch einen Arm, kein Auge, oder was sind alle massivst beschädigt. und sind auch nicht besonders solidarisch, also Freundschaft ist verboten. Also sie verhalten sich einfach noch viel besser als wir. Also ist ganz absurd. Das könnt ihr lesen, es ist so eine Übung, eine Exploration von einem ganz schlimmen Fall. Und dann gab es auch ursprünglich kein Happy End und dann kam der Verlag. Vielleicht hat er das auch noch erlebt und sagt, ja, es könnte am Schluss auch noch gut ausgehen. Weil sonst verkaufen wir das Ding nicht, aber wir kaufen es eh nicht. Aber trotzdem, also auch mit Happy End, jetzt hat es so eine Art Happy End, aber das ist so elendiglich bitter, dass man es noch schlechter aushält als das alles Schlimme vorher. Also es gibt keine Zukunft mehr, ist der letzte Satz. Nein, zum Glück nie mehr, aber es geht trotzdem weiter. Was macht man jetzt mit solchen Sachen? Wahnsinnig werden wahrscheinlich, oder? Würde ich sagen, als Vorschlag. Dann gibt es noch etwas, das gratis ist. Das ist da, deswegen sind Sie ja gekommen. Es gibt von diesen Büchlein ein paar. Da habe ich mal vorgeschlagen, wir sollten das noch radikaler machen, was ich da erzählt habe. Wir leben alle im Hotel. Dann haben wir das erfüllt mit dem kleinen Wohnraum, oder? Alle gemeinsamen Dienstleistungen sind da. Die besten veganen Köche sind auch in der Küche. Und das ist dann auch wieder basierend auf dem Umweltbericht der Stadt Zürich. Ich habe nichts Wissenschaftlicheres zu bieten, als was die Stadt Zürich mir anbietet. Also man hat wieder diesen Umweltbericht genommen und dann das optimiert das Hotel für 500 Leute. Alle leben, Menschen leben so. Und dann sieht er, was ist passiert. Im Triemli werden 3 Personalhäuser frei und es hat Platz für 500 Leute. Die Stadt wollte sie abbrechen, weil sie andere Ideen hat. Und dann hat das Parlament zum Glück die ausgebremst und gesagt, nein, die Stadt darf diese 3 Personalhäuser nicht abbrechen, weil man hat jetzt herausgefunden, dass noch brauchbare Gebäude abzubrechen und durch superökologische zu ersetzen, ist eine Katastrophe. Langsam hat man es herausgefunden. Es gibt auch eine Gruppe in der Schweiz, die heißt Schluss mit dem Abriss. Ich weiß nicht, wie die. Und es gibt In situ von Barbara Buser, wo die schickt jetzt alte Fenster in die Ukraine und so weiter. Und jetzt haben Architekten von sich aus, die Zürcher Arbeitsgruppe Städtebau, das sind einfach engagierte Architekten, von sich aus einen Wettbewerb gemacht, wie man diese Triemli-Häuser umnutzen könnte. Dann sind wir von der Klimagenossenschaft oder Hotel, das ist ja genau das Gleiche, wir machen mit bei diesem Wettbewerb, also nicht ich, sondern befreundete Leute, Architekten, Thomas Rausetter, vielleicht kennt ihr ihn, noch ein paar andere, es hat 8 Leute hat's gebraucht und noch Ingenieure für und Feuerpolizeiliche, also man muss was machen mit diesen Dingen, sonst kann man sie nicht bewohnen. Jetzt haben wir quasi diese Klimagenossenschaft als Wettbewerbsvorschlag für diese 3 Häuser, die es ja schon gibt. Die müssen wir aber umbauen und dann haben wir da einen Zimmerpreis von 370 Franken, können wir da anbieten, oder? Schon ein bisschen günstiger. Diese Miete, oder? Weil ja alles schon da steht und es gibt keine Baukosten, also nur noch alte Amortisationsgeschichten vielleicht. Wobei, ich glaube, das ist auf null alles, oder? 370 pro Person, ja, und die generieren dann sogar 60 Millionen für Umbauten, könnte man investieren. Aber weil die Stadt das vielleicht nur 10 Jahre will, geht das da dann nicht auf. Und da, oder das ist dann zu kurzfristig. Aber es ist ein Argument, dass man sie für ewig stehen lässt. Wir brauchen aber nicht 60 Millionen, es geht um ganz kleine Sachen, Fenster ersetzen. Also es braucht eine leichte ökologische Optimierung. Und mit einer leichten Optimierung kommen wir schon auf die Hälfte der Belastung. Weil ja so viel graue Energie nicht mehr geleistet werden muss, oder? Das steht das Ding ja schon. 3 Häuser muss man dann verbinden, damit sie zusammen funktionieren. Unterirdisch sind sie schon verbunden. Das könnte ja auch noch romantisch werden, so eine Geisterbahn von Haus zu Haus oder so. Und der Wettbewerb, den haben wir aber dann nicht gewonnen, weil wir haben gar nicht am Architekturwettbewerb teilgenommen, sondern nur diese finanziellen und ökologischen Rahmenbedingungen ausgerechnet. Aber wir haben auch noch verschiedene Grundrisse ausprobiert. Also man kann von Einzelzimmern bis Familienwohnungen, das kann man alles auch noch machen. Aber nichts, wir haben nichts Schönes und Lustiges gemacht. Und wenn ihr das anschauen wollt, wir haben mal Werbung dafür gemacht. Und jetzt geht das weiter. Dann haben wir gesagt, ja gut, machen wir halt das. Wenn die diesen Komplex mit dem Carparkplatz haben, oder? Und die unheilbar sind, dann nimmt man halt, was da ist. Halt, ja, wir schlagen vor, wir machen diese Klimagenossenschaft in diesen Häusern. Die sind jetzt nicht so gemütlich irgendwie von der Architektur her. Ist nicht gerade Ballenberg oder so, ist ein bisschen grob. 20 Stockwerke und so, aber ist egal. Aber es geht ja nicht um Architektur. Und jetzt packt der Dominik noch ein Postulat auf die Motion, wenn sie dann durchkommt. Und das Postulat sagt, wenn dann die Motion durchgeht, soll das dann in diesen Tremli-Häusern passieren? Das Postulat ist ja weniger stark, das heißt, es ist nur eine Empfehlung. Die Motion wäre ja bindend, oder? Aber auch nicht so wirklich. Und jetzt sind wir hochgespannt, ob diese Gemeinderatsmehrheiten dann zustande kommen in nächster Zeit. Und was sich der Stadtrat noch einfallen lässt, es gibt noch so ein paar Probleme. Die Häuser gehören jetzt noch dem Hauri, also die gehören noch zum Spital. Die müssten dann vielleicht zum Dani Leupi, zu Liegenschaften, damit wir mit vernünftigen Leuten reden. Da würde ich euch auffordern, wenn ihr jetzt genug habt von diesen utopischen Exkursen, dann wäre das jetzt das Gegengift dazu. Das gibt dann einfach nur noch Elend zu tun, und generiert Sitzungen und Versammlungen und alle möglichen Sachen. Man müsste noch was tun. Es ist noch nicht, ihr habt es ja gemerkt, ihr hört mir immer noch zu, es weiß noch gar niemand etwas davon. Wir haben noch keine richtige Öffentlichkeitsarbeit, müsste man leisten. Und wenn ihr das wollt und teilnehmen wollt, dann könnt ihr auch melden auf einer Webseite, die heißt klimagenossenschaft.ch. Da kann man sich für einen Newsletter anmelden oder sonst mal seinen Namen deponieren als entfernt oder nahe interessiert. Dann schauen wir dann weiter. Wir haben uns letzte Woche getroffen, es sah nicht schlecht aus. Da kamen interessante Leute an unsere Versammlung. So Stadtpioniere, und also nicht, da meine ich jetzt nicht mehr mich, sondern andere. Oder? Ja, das gibt jetzt zu tun. Und jetzt bin ich durch.
Vernetzt ihr euch ja untereinander? Das wäre ja auch noch ja, spannend zum Lernen, wie es bei den anderen
läuft. Unbedingt. Also, es gibt auch andere Leute, die am Ball sind. Ich habe gemerkt, es gibt eine Gruppe in Nantes. Da gehe ich jetzt gerade hin in zwei Tagen, heißt Nantes en Commun. Und die haben effektiv all dieses Zeug da als Stadtpolitik. Wir haben eine Gruppe, oder? Und haben an den Wahlen teilgenommen und haben schon beim ersten zaghaften Versuch mal 10% der Stimmen, oder? Also die AL hat jetzt 40 Jahre gebraucht, bis sie so weit war. Ja, und ich habe mich sehr gewundert, dass eine Gruppe, die sehr ziemlich hochkandidelte Konzepte hat, von den Leuten verstanden wird. Offensichtlich verstehen Franzosen besser. Französinnen wahrscheinlich noch. Es gibt schon immer wieder so Querbeziehungen. Oder? Also ich gehe dann nach Hamburg noch und nach Berlin und in den nächsten paar Wochen. Ja, und die Beziehungen zu Hamburg, die gehen in die 80er Jahre zurück. Berlin auch. Und die Vernetzung ist nicht, es ist keine europäische Organisation, aber es haben schon Leute solche Ideen gehabt. Aber die scheitern dann immer am gemeinsamen Nenner. Oder meine, ich kann schon eine Hausbesetzungsgruppe in Hamburg kombinieren mit einer Hausbesetzungsgruppe in Zürich, das bringt eigentlich nichts. Die verhalten sich ganz anders. Oder? Also in Berlin sagen sie, ja, man muss alle Wohnkonzerne, die mehr als 5000 Wohnungen haben, verstaatlichen. Oder? Sage ich, wunderbar, machen wir, oder? Ja, denk mal, also in 100 Jahren vielleicht. Also das ist nur richtig, aber nicht brauchbar. Klar muss man überhaupt alles verstaatlichen, das ist ja eh klar. Geld abschaffen, alles da, oder? Kann man auch. Aber ich habe das Buch nach ein paar Zwischenschritte und die beschäftigen einen einfach. Also eben das Dremli-Teil ist für mich so ein Zwischenschritt. Kraftwerk wäre auch mal einer, oder? Es fällt immer wieder was ab, oder? Man kann immer wieder aus Fehlern lernen, aber man muss sie zuerst machen.
Wie ist das mit diesen unterirdischen 24 Stunden keimfreien Salatplantagen in vertikalen und so, statt auf das Land zu gehen und Pastinaken.
Es ist einfach nur idiotisch. Und das bringt auch nichts, das hat mir ausgerechnet. Wenn man in einer Stadt Urban Gardening macht, kann man maximal 2% der Lebensmittelversorgung generieren.
Auch mit den vertikalen UV-Dings?
Ja, jetzt musst du mal überlegen, wie viel graue Energie nur schon in die Installation dieser Geschichte reinsteckst. Da hast du nach 40 Jahren die ersten ökologischen Lebensmittel. Es gibt schon noch, auch in der Schweiz, genug Land für all das. Man darf nur nicht so viel Fleisch essen. Also die Schweiz kann sich noch mit 15 Kilo pro Person selbst versorgen, wenn sie will. Aber sie will nicht. Es würde dann teuer. Aber nur solange man noch mit Geld rechnet. Wenn man jetzt mit ökologischen Einheiten rechnet, dann würde es sehr billig. Und das ist die Crew. Es hat noch Land. Und eben eine solche Nachbarschaft braucht 62 Hektar Land. Und die ganze Stadt, muss ich überlegen, ein ganzes Quartier hat schon 49 Hektar, oder? Das heißt, du brauchst 40 Mal mehr Land, als du in der Stadt brauchst. Die Fläche nimmt mit dem Quadrat der Distanz zu. Da täuscht man sich oft. Du musst nur 10 Kilometer aufs Land fahren, hast du unendlich viele Quadratkilometer schon gesehen. Oder? Das hat Land, das ist noch da. Es schwindet natürlich, oder? Man sollte diesen Prozess bremsen, aber es ist schon da. Aber wenn man produzieren will, ist es viel Arbeit. Ja.
Ich möchte kurz etwas sagen als Mitglied von Otto Loco.
Ah, du bist auch dabei?
Immer noch, ja.
Ah, ja. Also ja, ich bin auch noch dabei, aber ich arbeite nicht mehr. Das habe ich jetzt.
13., 14. Jahr.
Ja, genau,
13., 14. Wir haben den ganzen Bauernhof mit Pasta,
ja, ich Brot, weiß, ja, ja.
Eier, Öl.
Fleisch.
Fleisch, alles. Und ich habe es kurz ausgerechnet, wir bezahlen, meine Frau und ich bezahlen 8 Franken im Tag für das alles, was wir von Otto Loco kriegen, plus noch mitarbeiten mit Spaß.
Ja, ja.
Also solange wir noch einigermaßen
können. Ja, ja, genau, ja.
Also es ist schön.
Ja, ja.
Gute Leute, nette Leute.
Ja, wenn du dabei bist, ja, ja.
Nein. 8 Franken im Tag für Bioware ist nicht viel.
Doch, doch, es ist viel, wenn du Bioware beim Migros und so weiter machst, das ist dann 8 Franken, das sind dann schon 3x8, schon 240 Franken im Monat. Und es ist schon viel. Für Menschen mit geringerem Einkommen ist es dann zu viel. Oder? Und auch Lust auf Landarbeit schwindet dann rapide, wenn du sonst schon viel arbeitest. Aber vor 2 Jahren habe ich noch meine Böhnchen noch hingekriegt. Dann plötzlich habe ich gemerkt, erstens mal kommt zu viel Gemüse, ich brauche es gar nicht. Und nur als Freude an der Landarbeit, die ich eh nie hatte, da hinzugehen. Aber die Leute treffen war immer toll, das stimmt. Und das ist schon, also jetzt bin ich auch schon 75, ist schon ein bisschen anstrengend, also es wird dann ein bisschen viel, oder? Und ich finde, es muss niemand über 65 arbeiten. Es ist antigewerkschaftlich.
Ich meine, es ist ja total toll, wie du, oder ihr, du bist ja nie ganz alleine, seit Polo, das wir ja alle geliebt haben, immer das weiterentwickelst, dran bleibst. Wenn ich jetzt so zurückschaue, was es alles gibt, also das Kraftwerk, die Kalkbreite, was ich sehe und was auch immer die Diskussion ist, eigentlich ist das ja wie einfach das moderne Leben der linksliberalen oder linken oder grünen Mittelstand. Fast immer Mittelstand. Auch weil das jede Genossenschaft eigentlich strukturell andere Leute ausscheidet, die nicht so planvoll denken, wie wir Schweizer und Genossenschaften machen, einerseits und andere Bedürfnisse haben. Eben, also wenn ich den ganzen Tag schaffe und mein Mann oder meine Frau auch, dann gehe ich nicht noch gärtnern. Da denke ich jetzt gut, also wenn man jetzt zurückschaut, das Kraftwerk, das gibt es jetzt schon lange und ihr plant jetzt immer weiter, aber wo, du hast gesagt, es ist wie ein Zwischenschritt, oder? Wo seht ihr den Kipppunkt? Also wo wird das eigentlich dann so wie ein Leben für alle?
Also ich glaube, es hängt an etwas Gewerkschaftlichem. Der Minimallohn muss rauf. Das ist wirklich, das ist der Knackpunkt. Also wenn der Minimallohn, ich hab da mein Budget gesehen, Ökologie gilt auch für Menschen mit geringem Einkommen, oder? Komischerweise, da ist ja nur ein Planet. Aber wenn du jetzt sagst, ja, wir arbeiten alle nur noch 50%, dann muss der Minimallohn, der normale Lohn so hoch sein, dass die Hälfte davon reicht für ein anderes Leben. Das heißt, wenn der Minimallohn muss, der muss substanziell über 4.000 Franken im Monat sein, oder? Man hat es ja mal verlangt. Oft ist das ja. Aber wahrscheinlich müsste der Minimallohn stark rauf. Es ist nicht nur gewerkschaftlich, es hat auch damit zu tun, dass man denjenigen, die zu viel verdienen, sage ich mal in Anführungszeichen, Lebensweisen bietet, wo sie gar keine Lust mehr haben, so viel zu verdienen. Und das gibt's, diese Bewegung gibt es, die heißt ja Downshifting, oder? Manchmal sind es auch Offshifting, oder es gibt auch unter jüngeren Menschen, die ich treffe, also das the Great Resignation oder Quiet Quitting. Das heißt, viele haben sich schon von diesem Wirtschaftssystem, mental haben wir uns ja schon lange verabschiedet, aber sie beginnen sich zu verabschieden. Das ist immer noch nicht, das sind immer noch nicht die Leute, die ich auch im Haus übrigens, der Durchschnittseinkommen im Kraftwerk ist tiefer als im Schnitt in Zürich. Wir sind nicht die reichen Eliten.
50% Arbeit.
Nicht nur deswegen. Es gibt auch sehr viele Leute, die nicht viel Geld haben im Haus. Und auch Pensionierte haben dann auch nicht mehr so viel, oder? Gott sei Dank, oder? Endlich ist man das Geld los. Oder? Das heißt, wenn man diesen Kipppunkt, den gibt es sicher nicht durch eine Vermehrung von Genossenschaftssiedlungen oder extremlich hin oder her, sondern der wird auf der Ebene, sagen wir mal, von einer größeren Territorium wie der Schweiz gespielt und noch größer. Oder sogar, vielleicht ist er auch im Bereich von weltweiten Modebewegungen, wie man arbeitet, jetzt nicht mehr. In den USA haben sie jetzt zum Beispiel, obwohl die also das Durchschnittseinkommen ist etwa 2.000 Franken tiefer als in der Schweiz, doch immer mehr Leute, die nicht mehr arbeiten wollen und haben Arbeitskräftemangel, wie wir auch. Woher kommt der? Einfach immer mehr Menschen und sogar Männer arbeiten nicht mehr voll. Bei Frauen war das früher üblich, es gleicht sich jetzt langsam an. Und diese Prozente, die da nicht mehr gearbeitet werden, die fehlen irgendwo. Wenn man das, die Maschine voll im Dampf halten möchte. Und viele Leute sehen das auch nicht mehr ein. Es gibt dann viele jüngere Leute, die kaufen sich schon kein Auto mehr, oder? Oh, Schande. Und so weiter. Also, und ich glaube, diese Diskussion kann man nicht mit dieser Ebene führen. Ja, wer führt sie? Also zum Beispiel, sie wird im Inneren von politischen Parteien geführt. Also innerhalb der SPÖ ist sehr interessant. Die müssen mit solchen Themen konfrontiert werden. Werden sie auch. Also sie reden jetzt auch schon von Commons, sogar in der SPÖ. Das ist natürlich eine Sünde, oder? Und bei den Gewerkschaften, die müssen sich auch überlegen, wie man das mit höheren Löhnen für alle, ob das gut ist oder ob man nicht nur einfach nur für höhere Minimallöhne sein soll. Das ist nicht das Gleiche, oder?
Was mich noch beschäftigt, ja, in diesem Kontext auch, ja, ist, eigentlich gehören die Liegenschaften in der Schweiz, in denen wir wohnen, zu einem großen Teil den Pensionskassen. Ja. Oder? Sie hatten keine Möglichkeit mehr anzulegen, die Zinsen waren tief, sie haben einfach alles in Immobilien investiert, die Preise gingen hoch, 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 sichert unsere Altersrenten vielleicht, ja, ja, in 50 Jahren. Aber das ist irgendwo ein perverses System, ja, total, oder? Ja, ja. Und ich denke, solange das irgendwo auch nicht verändert wird, sind wir dem auch ausgeliefert, diese Art von Immobilienmarkt. Ja, ja. Also das gibt es ja sonst auch, das ist weniger erstaunlich, aber dass wir unsere eigenen Sozialversicherungen uns so ausbeuten, das finde, ja, ich irgendwo pervers, oder?
Ich bin ja schon älter, in den Anfang 70er Jahre haben wir immer versucht, die Pensionskassen nicht obligatorisch zu machen, dafür eine Volkspension einzuführen. Ja. War der auch noch dabei? Das wäre ja eigentlich das Richtige, oder? Dass man sagt, es gibt nur noch das Umlageverfahren, dann muss man kein Kapital akkumulieren, sondern nur dafür sorgen, dass die arbeitende Generation den Alten schaut. Und das machen wir schon seit gefühlten 100.000 Jahren, oder?
Also das haben wir 1971 am SPS-Parteitag in Lausanne verlangt und damals hat man gesagt, nein, ja, die Kommunisten wollen das.
Ja, genau. Ja, ja, genau. Und darum haben wir jetzt den Scheiß.
Ich denke, für die Folgen, weißt du, die es hat heute,
ja, ja,
gibt es wie auch noch nicht so ein Bewusstsein, oder?
Ja. Also
die breite Öffentlichkeit, denke ich nicht, dass die das so wahrnimmt.
Es ist immer, was ist Realität und was ist realistisch, oder? Also ich glaube, die breite Bevölkerung weiß gar nicht, dass es so etwas wie Kapitalismus gibt. Sie denken einfach, das ist die Wirtschaft und die funktioniert ähnlich wie das Wetter. Manchmal ist es gut, manchmal schlecht. Aber es hat keine analytische Funktion. Und deswegen habe ich gesagt, ich beende den Begriff Kapitalismus jetzt auch nicht mehr, weil niemand ihn versteht. Also außer du hast diese Doppelseite geschrieben damals. Und niemand versteht es, dann nenne ich es einfach die gegenwärtige Wirtschaftsordnung. Ist scheiße. Ist genauso gut wie Kapitalismus, es funktioniert nicht. Es ist die Wirtschaft an und für sich, die nicht funktioniert. Und es gab nie eine andere als die kapitalistische, auch nicht in der Sowjetunion.
Aber ja, der Kipppunkt.
Der Kipppunkt.
Den findest du eher in deinem schwarzen Buch.
Da?
Ja.
Hast du es gelesen?
Nee, aber das wird wahrscheinlich nur durch einen großen Zusammenbruch werden die Leute irgendwie.
Ja.
Dann kommt der Faschismus.
Nein, nicht mal das. Noch schlimmer.
Eben, das ist noch schlimmer.
Der Faschismus hat noch eine Form. Weißt du, du kannst noch in Viererkolonne marschieren. Aber was da passiert, ist dann gar nichts mehr, oder? Nur noch Anomie und eine anonyme Leitung, die irgendwas macht, oder? Das ist so das Thema hier. Die Eliten bleiben irgendwo übrig, oder? Also sind jetzt nicht mehr in Davos in meinem Fall, sondern im Zürichberg, ist da nicht weit weg. Die schauen noch, damit sie sich halten können. Brauchen sie noch zwei, drei Leute, die ihre Swimmingpools putzen. Und darum leben wir noch. Weil sie brauchen Personal, oder? Das ist ein Buch so, oder? Es leben noch einige Leute, weil die anderen brauchen noch Personal. Wenn man weiß, was der schlimmste Fall ist, hat man schon einen Vorteil. Man hat auch einen Vorteil, wenn man weiß, was der beste Fall ist. Dann kommt das, was passiert. Und dann sind das so mecklige Sachen. Kein Schwein interessiert sich in New York für den Kremli-Hochhaus, oder? Okay. Ist mir schon klar. Aber die sind jetzt zufälligerweise aufgetaucht, oder? Vielleicht gibt es jetzt auch einen Kremli-Komplex im Stadtrat und wir kommen da auch nicht mehr weiter, oder? Aber ich habe schon diskutiert, ich kannte ja André Odermatt, der war ja auch mal unser Nachbar da in Mattengasse, jetzt war schon weg. Ja. War auch mein Nachbar und dann, wir sind immer noch per Du, aber das nützt natürlich überhaupt nichts. Aber ich habe mit ihm jüngstens auch mal darüber diskutiert, was denn sein Carparkplatz-Komplex ist. Oder? Und dachte, ja, also er kennt ja, wie die sind, oder? Also, ja, da müsste aber vom Volk müsste da etwas kommen, oder? Sag ich, ja. Wo ist denn das Volk, oder? Meine, kommt ja, oder? Wenn es dann kommt, der Gemeinderat müsste mal was machen. Habe ich gesagt, danke André, gehe ich mal, versuche mal zum Gemeinderat. Jetzt bin ich ja beim Gemeinderat. Schauen wir mal, ob das was nützt. Oder? Aber das war eine faule Ausrede, weil das Areal gehört der Stadt. Die Stadtregierung kann morgen beschließen, sie muss wahrscheinlich auch irgendwelche Sachen, diesen, sie hat wahrscheinlich geheime Verträge, mit, das ist eine Verschwörung, mit diesen K-Unternehmen. Die sind mit dem Bill Gates irgendwie in der gleichen Ding. Das ist so eine Verschwörung. Und da können sie nicht weg von dem Carparkplatz, aber gut. Aber kann morgen schon beschließen, gut, wir machen das da. Fertig. Da geht es ein paar Jahre und dann ist das dort. Oder? Können sie. Es ist nicht mal, dass man lang kaufen muss, die haben schon. Die würden der Stadt ja nie vorschlagen, irgendwas zu kaufen, obwohl sie es ja auch macht, zum Glück. Aber das wird ja dann substanziell teurer und da gibt es noch Steuergelder. Die Steuergelder werden verschleudert, sagt die FDP, oder? Da wird nicht mal Steuergeld, werden jetzt verschleiert. Also wenn wir da wohnen würden, auch billig, würden wir immer noch mehr Baurechtszins bezahlen, als sie vielleicht, aber ich bin nicht sicher, von diesen mysteriösen K-Unternehmern bekommen. Vielleicht werden da auch, weißt du, werden Drogen verschoben im Auftrag des Stadtrats oder so, ich weiß es auch nicht. In diesen K's, oder? Also muss sich irgendwie rentieren, oder? Ja, ein unterirdischer Plan, es gibt ja den unterirdischen Gang, der jetzt durch den Bahnhof führt, vielleicht wird dann dort das verschoben. Oder es geht der Rieder ab bis Rotterdam, kommt das Zeug wieder auf, oder?
Es gibt aber einen Grund, und das sind die Beziehungen vieler Gastarbeiter in Anführungszeichen nach Kosovo.
Ja, ja.
Also da weiß ich ganz viele, die so ihre Familienkontakte pflegen.
Ja, aber das dürfen also, sie weiterhin.
Ohne, bis dieser Platz ist, sind es wenigstens kurze Wege. Es gab ja Projekte, dass man das in den Flughafen raus...
Aber meine, das haben wir nie bezweifelt. Man kann immer noch, so, wir haben ja verschiedene Modelle auch mit der ETH, wir können immer noch einen tollen Busbahnhof einbauen, ohne Problem, oder?
Eben.
Weißt du, aber es ist ein Parkplatz und der steht meistens leer. Ich bin schon oft dort, ich habe dort gewohnt. Wenn es ein Busbahnhof wäre, würde ich jetzt gar nicht sagen. Man kann ihn auch am Vulkanplatz verschieben, ist ja immer noch gut abgebunden, im öffentlichen Verkehr, oder? Es halt noch viel Zeug dort in der Altstädte. Und die Menschen, die du meinst, wohnen eher dort als im Zentrum von Zürich, oder? Also, es gibt schon Alternativen. Es gibt da vielleicht einmal Züge in die Gegenden, oder? Das wäre noch besser. Die Busse sind ein bisschen schlechter als Züge ökologisch, aber nicht viel, ein bisschen. Ja.
Was mich noch wundern würde, du hast ganz wenig über Boden, Bodenpreise, wem gehört der Boden?
Ja, ja.
Und das ist ja ein unglaublicher Treiber.
Ja, ja.
Also ich hab nur so gerechnet bei uns, also ich wohne am Friesenberg, wenn ich nur den Boden nehme, der jetzt geboten wird bei uns oben, so 7200 so. Und wir haben Quadratmeterpreise in den Büchern gemäß Vorgaben freiwillig, 8,60 Franken oder so. Und das macht allein eine Verdoppelung oder mehr für die Miete. Und dann gibt es ja noch Bundesregelungen, dass man nur so und so viel Gewinn machen darf. Das wird ja nicht kontrolliert. Die machen viel mehr Gewinn, wie sie dürften, und niemand klagt. Das wird eben auch noch so die ganze Rentenfrage.
Und ja, ja. Ja, meine, wir bezahlen immer noch die feudale Bodenrente von vor 1000 Jahren, die das zuerst gehabt haben. Das hat sich immer weiter transformiert. Gehört jetzt den Banken. Aber ursprünglich hat das mal jemand besetzt, das Land, ohne zu bezahlen. Und die müsste man noch erwischen. Sind leider 1000 Jahre tot. Aber die Logik, oder, geht weit zurück. Und die ist nie unterbrochen worden. Und das war ja ein Versuch, zum Beispiel, jetzt, ich will jetzt nicht die DDR heroisieren, aber die haben es geschafft, mal ein bisschen Land zu verstaatlichen. Dann siehst du, warum es dann jetzt wieder privatisiert werden musste. Da sitzt der Teufel dann eben nicht in Berlin, sondern in Washington irgendwo oder sonst in New York. Das Weltsystem diktiert uns den Bodenpreis. Nicht mal Zürich. Es ist ein globaler, es sind Kapitalströme, die im globalen Ding herumirren, oder? Und sich den Ort suchen, wo am ehesten eine Rendite möglich ist. Das ist jetzt noch in Zürich, weil wir auch die höchsten Löhne haben. Es gibt leider viele Leute, die können relativ hohe Mieten bezahlen, gerade im Kreis 5. Ein Paar verdient schnell mal 20.000, dann 4.000 Miete, kein Problem. Und dann gibt es diese Türme noch rundherum, ein paar der Escher-Terrassen, die stehen sowieso immer leer, oder? Das sind nur Anlagen, da haben Leute Eigentumswohnungen. Ist man immer noch besser, das Geld in einer Eigentumswohnung zu vergraben, als zum Beispiel auf einem Bankbüchlein. Du bist ja blöd. Auch in einer Genossenschaft Anteilsscheine zu haben, ist eine finanzielle Dummheit. Und wir machen es aus anderen Gründen. Wir bezahlen immer noch an die Leute da in der Wall Street, jeden Tag.
Die Ökonomie ist schon global, aber das Recht ist immer noch national.
Ja, aber das Recht ist das Recht, das passt zu dieser Ökonomie und sonst gar keins.
Nicht überall.
Ja, ich bin ein bisschen skeptisch. Ja, die Landwirtschaft ist ein Hobby, das man sich jetzt noch leisten kann in der Schweiz.
Also im Budget Bern ist das...
Ja, es sind nur 2 Milliarden, das ist kein Problem, oder? Also der Beitrag der Landwirtschaft als Bruttosozialprodukt ist 0,9%. Das heißt, ob man sie hat oder nicht, das würde man nicht mal merken, oder?
Gut, ich möchte langsam zum Schluss kommen. Es gibt ja immer noch die Möglichkeit, wir sind nachher noch ein bisschen da. Es gibt noch was zu trinken, es gibt noch Clementinen und es gibt noch Lebkuchen, die nicht übrig geblieben sind von Weihnachten, sondern die neu sind. Also ihr seid herzlich eingeladen, noch was zu machen. Und dann möchte ich nochmals Hans herzlich danken.
Ja, gerne. Merci, dass du da bist.